Du als Brasilianer, der griechischer Brasilianer. Das kann kein Brasilianisch sein. Du hast erst noch ein Papier, Baby. Ich schalte mal den Ton aus.
Ist das auch ein Mikro?
Eigentlich eher ein lautes Organ. Ich weiß auch nicht, wie es mit der Akustik ist. Es halt ein bisschen auf. So, es geht. Jo, sind doch einige. Das ist immer beruhigend, wenn man sich das trotzdem macht. Ja. Oh, eins habe ich jetzt nicht. Also ich habe zwar eine Uhr, weil ich mein Handy als Uhr missbrauche, aber ich habe keine andere Uhr. Könntest du die irgendwie in der Mitte legen? Weil wenn ich dann schon über der Stunde drüber bin, dann sehe ich auch, dass es wirklich Zeit ist, zum Ende zu kommen.
Ja. Ja dann, hallo alle zusammen. Schön, dass doch so viele gekommen sind, obwohl das Wetter ja ein bisschen zum Grillen einlädt. Ja, wir sind heute hier bei einer Veranstaltung von der Initiative Klassenkampf. Wir sind hier ein offenes Treffen im linken Zentrum Lido Hermann, was sich jeden zweiten Mittwoch im Monat trifft. Wir behandeln hier Themen vom Klassenkampf, Arbeitskampf, soziale Kämpfe und so weiter. Könnt ihr natürlich gerne mal besuchen kommen, falls ihr Lust habt. Heute haben wir eingeladen den Bernhard Schmidt, der uns ein bisschen was zu den aktuellen Geschehnissen in Frankreich erzählen möchte, kann,
darf,
sollten. Ja, wo in den deutschen Medien ja nicht allzu intensiv darüber berichtet wird und vor allen Dingen auch nicht kritisch darüber berichtet wird. Ja, wir wollen es mal wieder so machen, dass wir während des Vortrags, sage ich mal, natürlich Verständnisfragen gerne gestellt werden dürfen. Jo. Ansonsten andere Fragen gerne nach der Veranstaltung in der kleinen Diskussionsrunde. Ihr könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Nach dem Ding werden wir auch eine kleine Mütze rumgeben. Wir bräuchten noch dringend Spenden, weil leider kostet auch das hier Geld, was wir immer zu wenig haben. Ja, der Vortrag versuchen wir auch ungefähr eine Stunde zu begrenzen. Jo. Jo. Und dann übergebe ich auch schon das Wort.
Jo, ich danke dir. Also ich bedanke mich auch dafür, dass ihr bei diesem guten Wetter gekommen seid, statt zu grillen, in der Hoffnung, dass ihr nicht gekommen seid, um den Referenten zu grillen. Ich stelle mich kurz vor, ich komme ursprünglich aus Süddeutschland, aus einer Ecke von Baden-Württemberg, bin aber seit über 20 Jahren in Paris. Ich habe mein Studium als Sprungbrett nach Paris benutzt. Der primäre Antrieb war damals eher nach Paris zu kommen, aber das Studium habe ich dann auch durchgezogen bis zum bitteren Ende, also bis zum Doktor der Juristerei und werde mich in Bälde, also ich war lange angestellter Jurist bei einer NGO, die Rassismusbekämpfung betreibt und zuletzt hatte ich einen Zeitvertrag als juristischer Berater bei der CGT und werde mich in Bälde als Anwalt in das Arbeitsrecht stürzen. Das heißt, ich bin nebenberuflich auch Journalist und freier Autor, aber wie ihr sicherlich wisst, kann man von linkem Journalismus nicht leben und hätte ich das versucht, dann wäre ich längst verhungert. Ich bin seit 1992 zeitweise und seit 1995 dauerhaft in Paris angesiedelt. Bin aber mehrmals im Jahr noch in Deutschland. Werde sein. Also ich war als angestellter Jurist in Paris tätig und werde ab, ich schätze mal, Ende dieses Jahres in Frankreich tätig sein. Also da gibt es dann später auch, es gibt eine Einrichtung, die heißt europäischer Rechtsanwalt, das heißt, unter bestimmten Voraussetzungen kann man sich anerkennen lassen im Nachbarland, aber das wird vielleicht die Zukunft zeigen. Aber im Wesentlichen werde ich für französisches Arbeitsrecht wohl zuständig sein. Das deckt sich auch, also bei der CGT habe ich auch Arbeitsrecht gemacht, arbeitsrechtliche Beratung. Ich habe damals Gesetzesvorschläge zerpflückt für den Vorstand der CGT, leider nicht den jetzigen, um den es heute geht. Der kam nach meiner Zeit, wurde er vorgelegt. Den hätte ich gerne genüsslich zerpflückt, das haben aber meine Kollegen, Kolleginnen, eigentlich nur Kolleginnen, hervorragend getan, weil es tatsächlich bei vielen Gewerkschaften, also nicht allein bei der CGT, ich will da keine Organisationsinteressen in den Vordergrund rücken, sondern bei der Mehrzahl der Gewerkschaften, nicht bei allen. Auf eine werden wir noch zu sprechen kommen, die das völlig anders sieht, nämlich die CFDT, die mit Teilen der Gebirgewerkschaften in Deutschland wiederum verbandelt ist. Aber bei der Mehrzahl der Gewerkschaften gab es klare, inhaltlich korrekte Positionen zu diesem Gesetz von Anfang an. Also dieses Gesetz, wovon reden wir, sprechen wir noch gleich davon. Also die Loi Travail, auf Französisch ist es weiblich, das Arbeitsgesetz, wurde im Vorentwurf bekannt am 17. Februar dieses Jahres durch gezielte Indiskretionen an die Presse. Und am folgenden Tag stand dann ein ausführliches Interview mit der amtierenden Arbeitsministerin Miriam El-Khomri, L und dann weiter Khomri, K-H-O-M-R-I, in der Wirtschaftstageszeitung Lesico. Es folgte ein erster Aufschrei, der mit der Ankündigung erster Demonstrationstermine einherging. Es wurden die ersten Mobilisierungstermine genannt, zunächst für den 31. März, was ein bisschen sehr weit hinausgeschoben schien, und dann wurde durch die Jugendbewegung ein vorgeschalteter Termin dazwischen geschoben am 9. März. Seit dem 9. März dieses Jahres, also am morgigen Tag, werden es 4 Monate sein. Seit 4 Monaten haben wir einen quasi ununterbrochenen Protest und Kampf um diesen Gesetzentwurf. Quasi ununterbrochen heißt, es gab wöchentlich mindestens 2 Demonstrationen in Paris und natürlich nicht alleine in Paris, sondern in der Regel in plus minus 150 bis 200 französischen Städten, zeitgleich, außer am 14. Juni, weil es sich da um eine Zentraldemonstration handelte, das heißt, die Leute aus anderen Städten nach Paris mobilisiert wurden. Es gab auch Leute aus Deutschland, zum Beispiel aus Berlin, die nach Paris gefahren waren. Es gab Leute aus Großbritannien, aus Belgien, die nach Frankreich gefahren waren. Aber es war im Wesentlichen eine französische Zentraldemonstration. Die letzte hat am Dienstag dieser Woche stattgefunden, also am 5. Juli, mit inzwischen etwas abbröckelnder Beteiligung, was mit der Ferienperiode zusammenhängt, aber auch damit, dass vielen Leuten wirklich die Puste ausgeht. Nur sprechen wir jetzt über eine, leider muss ich sagen, beinahe, noch nicht vollständig, aber beinahe abgeschlossene Angelegenheit, weil das Gesetz jetzt nach 4-monatiger quasi Dauerauseinandersetzung fast unter Dach und Fach ist. Fast unter Dach und Fach bedeutet, die entscheidende dritte Lesung hat stattgefunden, sie dauerte nur einen Tag, weil, wie ihr wisst, ich weiß, dass die deutsche Zeitung ungenügend und unkritisch berichten, beziehungsweise kritisch über, nicht über die Regierungspläne, sondern eher kritisch über die soziale Bewegung. Ich kenne da auch einige Blüten aus dem Handelsblatt, und in der Süddeutschen Zeitung stand ein Artikel unter der Überschrift, warum politische Streiks verboten gehören, der Modellnamen an der französischen Bewegung, und auf einer Website, ich glaube, das ist ein Fernsehsender, n24.de, war die Rede davon, diese Streiks gefährden auch uns in Deutschland, also einige deutsche Medien schossen da wirklich den Vogel ab. Linke Medien oder halblinke Medien sind eher bemüht, anständig zu berichten, zum Beispiel die Taz, versehen das allerdings oft mit einer Reihe sachlicher Fehler. Ich habe einige Dinge gelesen, die falsch sind. Mal werden die Gewerkschaftsdachverbände falsch zugeordnet, mal werden sie verwechselt, mal wird zum Beispiel die CFDT, wird sowohl in der Taz, die CFDT, die die wichtigste Stütze der Regierung dieser Auseinandersetzung ist, wird sowohl in der Taz als auch in der Jungen Welt als christlich-sozial eingestuft, was leider blühender Unsinn ist. Wenn es christlich-sozial wäre, wüsste man, dass es irgendwas irgendwie Rechtes ist. Die CFDT war in den 1970er Jahren die linkeste Gewerkschaftsvereinigung in Frankreich und ist aber durch rechte Sozialdemokraten an ihrer Spitze gnadenlos in ein anderes Fahrwasser gezogen worden, auch unter Ausschlussorgien, die 1988 begann, und ist in ein klar pro-wirtschaftsliberales Fahrwasser gezogen worden. Das erklärt sich aber nicht aus christlich-sozialer Ideologie, sondern aus der Entpolitisierung einer früher linken Gewerkschaftsorganisation, die zuerst an die Sozialdemokratie sich anlehnte und dann aus Enttäuschung über die ausbleibende Gesellschaftsveränderung durch die Sozialdemokratie den Schluss zog, dass man dann doch lieber noch weiter nach rechts rückt, weil man der Sozialdemokratie jetzt vorwirft, dass sie noch zu politisch sei, und dass man lieber sozusagen technokratisch, wirtschaftlich vernünftig Verträge auf Betriebs- bzw. auf Unternehmensebene aushandelt. Das ist die CFDT. Also christlich-sozial ist nicht die Erklärung für ihre Positionierung. Die hatte nie eine christliche Ideologie. Sie entstand aus einer Abspaltung, aber vor über 50 Jahren. Die CFDT entstand 1964 aus einer Abspaltung vom vormaligen christlichen Gewerkschaftsbund, den es immer noch gibt, der aber eine Schrumpelorganisation ist, die CFTC. Gleich. Aber die sozusagen die CFDT war nie eine christliche Organisation. Das nur, um zu sagen, lest es mit ein bisschen kritischem Blick, was in deutschen Zeitungen steht, selbst dann, wenn sie wohlmeinend berichten, weil, sagen wir mal, Wohlmeint und Sachverstand am besten doch zusammenfallen sollten. Da ist gerade eine Frage.
Ja, wie heißt die Gewerkschaft?
Also die, über die ich gerade am ausführlichsten gesprochen habe, CFDT, heißt Confédération Française Démocratique du Travail, also Demokratischer Französischer Arbeiterverband, abgekürzt CFDT, also C wie Cäsar, F wie Friedrich, D wie Detlef und T wie Theo. Das ist der zweitstärkste Dachverband hinter der CGT Demokratisch. Vorgeblich demokratisch, weil mit demokratischen Strukturen ist es da nicht so weit her. Auch wenn die Kampagne in der Regel die ist, dass die bürgerliche Presse sagt, die CGT, die der stärkste Dachverband ist. CGT bedeutet so viel wie Allgemeiner Arbeiterverband. Das ist der älteste Dachverband, den gibt es seit 1895 und der stärkste, der Mitgliederstärkste. Und auch bei den Wahlergebnissen auf Unternehmensebene im Durchschnitt der stärkste. In der bürgerlichen Presse wird so dargestellt, die CGT ist stalinistisch und die CFDT ist demokratisch. Demokratisch, vernünftig, moderat, gemäßigt. Die Realität ist, zumindest seitdem der Einfluss, der früher bestimmende Einfluss der französischen KP auf die Führungsspitze zurückgegangen ist, ist die CGT in Kraut- und Rübenladen, in dem es weit auseinanderstrebende Strategien zwischen verschiedenen Einzelgewerkschaften und Branchenverbänden gibt. Und es wird sehr heftig und kontrovers diskutiert und es wird nicht eine, sondern es werden verschiedene Strategien ins Werk gesetzt. Während die CFDT, die vorgeblich demokratische Alternative, strikt zentral entscheidet, weil die CFDT zwar in dieser Auseinandersetzung die Regierung unterstützt hat und immer noch unterstützt, aber niemand an der Basis der CFDT ist da um Rat gefragt worden, ob es vernünftig, richtig oder gut sei, die Regierungsposition, also den Gesetzentwurf für das sogenannte Arbeitsgesetz, zu unterstützen. Also den Schlenker zu den deutschen Medien habe ich dazu benutzt, um zu sagen, selbst über die deutschen Medien, die unzureichend informieren, habt ihr sicherlich mitbekommen, wie das Gesetz letztendlich durchgesetzt worden ist, nämlich durch zweimalige Anwendung des Verfassungsartikels 49 Absatz 3, der eine Ausnahmeregelung, eine Verfahrensregelung beinhaltet, die semi-autoritärer, halbautoritärer Natur ist und die es erlaubt, die Beratungs- und Ausspracherechte des Parlaments auszuhebeln. Die Verfahrensregel des Artikel 49.3, also Absatz 3, beruht darauf, dass die Regierung die Vertrauensfrage stellt, diese Vertrauensfrage verknüpft mit einer Gesetzesvorlage, die sie dem Parlament unterbreitet hat. Und wenn kein Misstrauensantrag durchkommt, wenn es kein Misstrauensvotum gibt, das die Regierung stürzt, dann gilt der Entwurf automatisch als angenommen. Ohne weitere Aussprache, ohne Änderungsanträge, es sei denn, die Regierung sagt, wir stellen die Vertrauensfrage, aber die und die Änderungsanträge nehmen wir noch mit auf. Das ist passiert beim ersten Mal im Mai. Da haben sie von 5000 Änderungsanträgen sich 500 draufgeklaubt und haben gesagt, die nehmen wir noch mit, um ein paar protestierende Parlamentarier einzubinden. Und 4500 werden in die Tonne gekloppt, die wurden nie diskutiert. Die Regierung hat also zweimal bei drei Lesungen, zwei in der Nationalversammlung und eine im Senat, das sind die beiden Kammern des französischen Parlaments, zweimal die Vertrauensfrage gestellt und dadurch die Sachdebatte abgewürgt. Zum ersten Mal am 10. Mai, nach dreitägiger Aussprache. Es gab also eine Debatte. Sie begann und die Regierung hat sich gesagt, ulala, das wird uns zu langwierig, weil es gibt 5000 Änderungsanträge und am dritten Tag hatten sie noch nicht mit dem Artikel 2 begonnen, sondern waren immer noch am Artikel 1. Also der Entwurf hat umfasst 52 Artikel und 130 Seiten. Und dann sagte die Regierung, okay, wir kloppen jetzt sozusagen die Aussprache im Parlament in die Tonne und würgen sie ab. Wir haben es versucht, aber unsere Parlamentarier sind uns hier zu kritisch. Dieses Mal, diese Woche, also am Dienstag dieser Woche, war es so, dass die Parlamentsdebatte noch nicht mal begonnen hatte. Die hatte noch nicht mal begonnen und die Regierung hat gesagt, wir machen es wieder. Das Kuriose ist, es gibt zwei Kammern des Parlaments. Die Nationalversammlung, die eine sozialdemokratische Mehrheit aufweist, und den Senat, der ist ungefähr vergleichbar mit dem Bundesrat, insofern als die Vertreter der Gebietskörperschaften von den Kommunen, von den Rathäusern bis zu den Regionen da drin sitzen, so wie im Deutschen Bundesrat die Bundesländer ihre Vertreter und Vertreterinnen sitzen haben. Nur braucht die Nationalversammlung in aller Regel in Frankreich nicht die Zustimmung des Senats, um ein Gesetz zu verabschieden. Deutschland braucht in der Regel die Zustimmung des Bundesrats, neben der des Bundestags. Das ist in Frankreich nicht so. Das heißt, im Konfliktfall hat die Nationalversammlung das letzte Wort und der Senat hat das Nachsehen. So wird es in wenigen Tagen auch ausgehen. Nur, im Senat hat die Regierung also keine Mehrheit, sondern das gegnerische politische Lager, oder nicht das gegnerische, aber das nach parlamentarischen Spielregeln gegnerische politische Lager, also die konservativ-wirtschaftsliberale Rechte, der Bürgerblock, hat dort die Mehrheit inne. Nun hat die Regierung die Vertrauensfrage gestellt, also sozusagen die Debatte abgewürgt, nicht im Senat, wo sie von vornherein in der Minderheit ist, sondern in der Nationalversammlung, wo ihr eigenes Lager in der Mehrheit ist. Das heißt, die Waffe wurde, die verfassungsmäßige Waffe, wurde gegen ihr eigenes politisches Lager eingesetzt. Das heißt, die eigenen Parteikollegen und Kolleginnen von der Sozialdemokratie wurden an der Debatte gehindert, nicht die Rechtsopposition. Das Wirken der Rechtsopposition war im Gegenteil sehr praktisch für die Regierung, weil was die Rechtsopposition gemacht hat, war, dass sie hinging und den Entwurf an einigen Stellen noch verschärfte, an symbolträchtigen Stellen verschärfte. Zum Teil haben sie auch Zeugs reingeschrieben, was gar nichts mit dem Inhalt des Entwurfs zu tun hat. Ich werde gleich sagen, worum es inhaltlich in dem Gesetz geht. Zum Beispiel haben sie reingeschrieben, dass die Schwelle für die Einrichtung eines Comité d'entreprise, dass es eine ungefähre Entsprechung zum deutschen Betriebsrat. Wirklich sehr ungefähr, die beiden funktionieren vollkommen unterschiedlich, aber... Bitte?
Der Chef sitzt mit drin.
Der Chef sitzt mit drin, genau, der führt sogar den Vorsitz. Das heißt, es ist entweder der Arbeitgeber oder sein Vertreter. Das heißt, es ist ein Organ, was dazu dient, den Arbeitgeber Fragen zu unterziehen und Antworten zu erhalten, die dann in einem Protokoll festgehalten werden und die man gegen ihn verwenden kann, wenn es zu einer arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung kommt. Also wenn zum Beispiel der Arbeitgeber bestimmte Gründe anführt, warum er jetzt Massenkündigungen plant, und die Gründe werden aber auseinandergenommen und die Argumente bleiben nicht bestehen, wenn er zum Beispiel angibt, wirtschaftliche Schwierigkeiten zu haben, Verluste zu machen, dann wird ihm aber nachgewiesen, dass er gar keine roten Zahlen schreibt oder künstlich rote Zahlen schreibt, weil das Geld in der Filiale abgeschoben worden ist oder weil die Aktionärsdividenden so erhöht worden sind. Dann wird es gegen ihn verwendet werden, wenn die Kündigungen angefochten werden vor den, oder bestritten werden vor den Arbeitsgerichten. Aber das funktioniert anders. Aber jedenfalls die Schwelle für die Einrichtung eines Comité d'entreprise, also wie gesagt, ungefähre Entsprechung zum deutschen Betriebsrat, liegt bis jetzt bei 50 Beschäftigten im Unternehmen. Der Senat hat sie einfach mal auf 100 hochgesetzt, einfach mal verdoppelt. Das hat aber gar nichts mit dem Inhalt, mit dem sonstigen Inhalt des Gesetzes zu tun. Das heißt, an ein paar symbolträchtigen Stellen hat die konservative Opposition ein bisschen ihre Muskeln spielen lassen und hat den Text verschärft. Daran hat die Regierung sie nicht gehindert, die Rechtsopposition oder den Bürgerblock, sondern hat im Gegenteil freie Hand gelassen. Das hat nämlich eine Absicht. Da steht eine Absicht dahinter, weil es sich um ein abgekartetes Spiel handelt. Das Spiel besteht darin, dass die Schärfe im verbalen Auftreten der Rechtsopposition es der Regierung erlaubt, das berühmte kleinere Übel wieder herauszustreichen. Das heißt, die Regierung kann sich darauf berufen, was wir machen, ist ja gar nicht so schlimm. Guckt, was die konservative Rechtsopposition alles an Veränderungen in den Text aufgenommen hat. Woran man sie eben, wie gesagt, nicht gehindert hat, während man die eigenen sozialdemokratischen Parteifreundinnen am Debattieren gehindert hat. Das ging so weit, die Demagogie, dass die Regierungsspitze sogar eigens ein Meeting veranstaltete, also eine öffentliche Versammlung, die auch vom Fernsehen gefilmt wurde, live gefilmt wurde, die am 8. Juni dieses Jahres stattfand im Pariser Stadtteil Bercy. Es kamen aber nur 200 Leute und draußen standen 1000 Protestierten und Blockierten. Und die Veranstaltung stand unter dem Motto, für den sozialen Fortschritt, der also angeblich mit dem Handeln dieser Regierung verbunden ist, für den sozialen Fortschritt gegen die Rückschritte der Senatsmehrheit. Das heißt sozusagen nur der Spiegel, den die konservative Rechtsopposition darstellte, war sozusagen das, was es der Regierung noch erlaubte, für 5 Minuten sich demagogisch als Träger des sozialen Fortschritts aufzuspielen. Geglaubt hat es niemand, wahrscheinlich haben die Redner und Rednerinnen des Abends es selbst nicht geglaubt. Aber sozusagen diese unverschämte Demagogie trug dazu bei, dass man einfach nochmal versuchen konnte, ein bisschen intern, parteiintern die Reihen zu schließen. So, worum geht es jetzt aber eigentlich in dem Entwurf? Der Entwurf wird mitunter mit den Hartz-Gesetzen in Deutschland, Gerhard Schröders Agenda 2010, die ja auch von der sozialdemokratischen Regierung kam, verglichen. Ich glaube, dass der Vergleich zum Teil hinkt. Die Funktion ist natürlich dieselbe. Die Funktion ist sozusagen die Mehrwertrate des Kapitals wieder hochzuschrauben. Das heißt, um in der internationalen Konkurrenz bestehen zu können, soll das französische Kapital wieder eine höhere Profitrate bekommen. Dieselbe Funktion hatte natürlich die Agenda 2010 für das deutsche Kapital. Nur der Angriff erfolgt nicht unbedingt an derselben Stelle, sondern im sogenannten Arbeitsgesetz geht es vor allem um Arbeitszeiten und Arbeitsrhythmen. Worum es gar nicht geht, weil das frage ich auch nicht per Gesetz, sondern erst über Verhandlungen mit den sogenannten Sozialpartnern und dann über Rechtsverordnungen geregelt wird. Worum es gar nicht geht, sind die Rechte der Erwerbslosen, was ja eine zentrale Angriffsfläche war bei Hartz IV, bei den Hartz-Gesetzen. Worum es geht, sind Arbeitszeiten und Arbeitsrhythmen. Worum es geht in dem Gesetz, ist die Erleichterung von Abkommen, also für die abhängig Beschäftigten negativ sich auswirkenden Abkommen mit Minderheitsgewerkschaften. Und da haben wir wieder die Rolle der CFDT, weil die ist die Organisation sein wird, die diesen Platz hauptsächlich ausfüllen wird in der Praxis. Deswegen stand sie auch zu 200% dahinter, jedenfalls ihr Apparat, ihre Spitze, ihre Führung. Es gibt keine Tarifeinheit, sondern es gibt bis jetzt eine Dreifachregelung. Gewerkschaften im Unternehmen brauchen 10% der Stimmen, um repräsentativ, also ungefähr tariffähig zu sein. Das heißt, um überhaupt mit am Verhandlungstisch zu sitzen. Wer unter 10% der Stimmen erhält, ist vom Verhandlungstisch weg. Das heißt, die Stimmen fallen unter den Tisch. In der Branche sind es 8%, also in der Fläche, im Unternehmen sind es 10%. Also die Gewerkschaft braucht 10%, um mit bei Verhandlungen dabei sein zu dürfen. Sie braucht allein oder mit mehreren, die sich zusammenschließen, 30%, um zu unterzeichnen. Und die Mehrheitsgewerkschaften benötigen 50%, um ein Abkommen, das die Minderheitsgewerkschaften ausgehandelt haben, zu verhindern. Die Mehrheitsgewerkschaften besitzen nämlich bislang ein Vetorecht, le droit d'opposition, das Oppositionsrecht, das ist ein Vetorecht, das es den Mehrheitsgewerkschaften erlaubt, also einer oder mehreren, die sich zusammentun, ein schlechtes Abkommen zu stoppen. Das müssen sie in einer gewissen Frist einsetzen, dieses Vetorecht, 14 Tage auf Branchenebene, 8 Tage im Betrieb, 8 Tage im Unternehmen. Aber wenn innerhalb dieser 8 oder 14 Tage dieses Veto eingelegt wird, dann können die Mehrheitsgewerkschaften ein Abkommen kippen, das in ihren Augen negativ sich auf die Rechte der Beschäftigten auswirkt und das durch Minderheitsgewerkschaften verhandelt wurde. Rechte Gewerkschaften, gelbe Gewerkschaften oder eben oftmals durch die CFDT, ihre Ableger in den Unternehmen. Dieses Vetorecht wird gekippt durch den Gesetzentwurf. Zuerst sollte es ersatzlos gekippt wurden, dann gab es ein bisschen Widerstände, es gab die ersten Widerstände, es gab harsche Reaktionen aus den meisten Gewerkschaften im Februar, kurz nach Veröffentlichung des Entwurfs. Es wird jetzt immer noch gekippt, aber ersetzt durch die Möglichkeit einer Abstimmung im Betrieb. Das heißt, wenn der Arbeitgeber mit einer Minderheitsgewerkschaft, die in der Regel rechts von den Mehrheitsgewerkschaften stehen wird, ein Abkommen aushandelt, das für die Lohnabhängigen ungünstig sich auswirkt und die Mehrheitsgewerkschaften wollen es kippen, dann können sie es nicht mehr verhindern, dann wird es aber durch Arbeitgeber und Minderheitsgewerkschaften den abhängig Beschäftigten zur Abstimmung vorgelegt. Nur die Abstimmung passiert nicht in der Branche, sondern im Unternehmen. Die französischen Gewerkschaften haben zum Teil günstige Kräfteverhältnisse in den Branchen, jedenfalls in manchen, aber ungünstige in den Unternehmen. Das hat auch mit einem relativ geringfügigen Organisationsgrad zu tun, darauf komme ich nachher noch. Und natürlich im Unternehmen wird es immer so sein, dass gesagt wird, eure Arbeitsplätze sind bedroht, wenn ihr nicht mitspielt. Wenn ihr jetzt hier nicht vernünftig seid und wenn ihr jetzt hier jetzt Mist baut und das Abkommen ablehnt, wo das doch so eine wirtschaftlich vernünftige Vereinbarung ist, dann sind eure Arbeitsplätze bedroht. Und dann werden die Konkurrenten die Marktanteile übernehmen. Auf Branchenebene geht es schon weniger, weil auf der Branche werden die Gewerkschaften sagen, ja gut, aber ihr sagt es uns als Einzelunternehmer, aber da wir euch ja allen dasselbe abverlangen, entfällt sozusagen das Konkurrenzargument. Dann gibt es immer noch die internationale Konkurrenz, aber die Konkurrenz wird zum Großteil neutralisiert. Das heißt, das Unternehmen ist eine Ebene, wo die Ausgangslage schlechter ist, weil natürlich die Kampagne zu so einer Abstimmung, die mit dem Arbeitsplatzargument, also der Arbeitsplätzeerpressung, der Erpressung mit den Arbeitsplätzen sein wird. Das soll aber an die Stelle des bisherigen Vetorechts legen. Dann, wie gesagt, Hauptangriffspunkt sind die Arbeitszeiten. Es geht in Deutschland das Gerücht, und wenn man die deutschen in Anführungszeichen Qualitätsmedien liest, dann liest man daraus, die faulen Franzosen arbeiten ja doch nur 35 Stunden die Woche. Aber es ist, wie es bei Gerüchten so ist, es ist falsch. Weil das sozialdemokratische Arbeitsgesetz vom 19. Januar 2000, das die 35-Stunden-Woche als theoretische Norm eingeführt hat, nie gleich lange Arbeitszeiten vorgesehen hat, sondern seit es dieses Gesetz gibt, seit dem 19. Januar 2000, das heißt seitdem die Regelarbeitszeit, die ein theoretischer Richtwert ist und mehr nicht, von 39 auf 35 Stunden heruntergesetzt wurde, gilt gleichzeitig, dass die Arbeitswochen unterschiedlich lang sein können, hauptsächlich ausgerichtet an den Bedürfnissen, das heißt an der Auftragslage oder an den Produktionszyklen der Unternehmen. Einseitig kann der Arbeitgeber einen Ausgleichszeitraum von bislang 4 Wochen festlegen, das heißt innerhalb von 4 Wochen muss sozusagen die Kurve sich auf den Durchschnittswert von 35 Stunden einpendeln, ohne Überstunden, also Überstunden, die extra geleistet und mit einem gewissen Zuschlag bezahlt werden, die fallen da raus, aber sozusagen für die Arbeitsstunden ohne als Überstunden deklarierte Überstunden, ohne als solche deklarierte Überstunden müssen, im Schnitt 35 Stunden betragen, das schließt aber nicht aus, dass in der einen Woche 42 Stunden und in der anderen 28 gearbeitet wird, je nach Auftragslage, je nach Produktionszyklus und so weiter. Das ist bei einseitiger Festlegung durch den Arbeitgeber. Einigt der Arbeitgeber sich mit einer oder mehreren Gewerkschaften, dann kann dieser Zeitraum bis jetzt auf ein Jahr ausgedehnt werden. Das heißt, im Durchschnitt in einem Jahr muss die muss der Schnittwert, der Durchschnittswert von 35 Stunden erreicht werden. Das schließt aber nicht aus, zum Beispiel mehrwöchige Perioden mit 42 Stunden. Da haben wir einen Höchstwert von 46, der sich dann auch innerhalb von 4 Monaten einpendeln soll. Das ist die bisherige Lage. Was der Gesetzentwurf tut, ist, also erstens, wie gesagt, er erleichtert die Abkommen mit Minderheitsgewerkschaften und zweitens, weil eben die Arbeitszeit ein wichtiger Bestandteil dessen ist, worüber verhandelt werden soll, die Ausgleichszeiträume werden hochgesetzt auf 12 Wochen bei einseitiger Festlegung durch den Arbeitgeber, bei einseitiger Festlegung und auf 3 Jahre, wenn es ein Abkommen mit Gewerkschaften, mit einer oder mehreren Gewerkschaften gibt. Also wenn die sonstigen Regeln natürlich erfüllt werden, dass das Abkommen gültig ist. Es gibt noch 2 andere Punkte zum Thema Arbeitszeit. Das sind die Arbeitszeitpauschalen. Es gibt sogenannte Arbeitszeitpauschalen, die heißen Forfait tutoraire oder Forfait jour. Forfait heißt Pauschale, jour heißt der Tag. Forfait jour heißt Tagespauschale. Das betrifft bislang Arbeitskräfte, die man in Deutschland als übertarifliche Angestellte bezeichnen würde, also höhere leitende Angestellte in der Regel, die ihre Arbeitsstunden nicht aufschreiben, sondern für die gilt, dass alle Arbeitsstunden mit dem Lohn abgegolten sind. Das heißt, weil die besser bezahlt werden als andere Arbeitskräfte und weil sie eine bestimmte Stellung in der Unternehmenshierarchie haben, heißt, eure Arbeitszeit wird nicht gemessen, sondern ihr arbeitet halt so lange, bis nichts mehr zu erledigen ist. Es gibt eine Grenze, das ist die tägliche Mindestruhezeit von 11 Stunden, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes vorgeschrieben ist. Bislang muss diese Mindestruhezeit am Stück gewährt werden. Das heißt, wenn jemand um 23 Uhr abends aufhört, kann er oder sie erst am nächsten Tag um 10 Uhr wieder beginnen, weil dazwischen die Ruhezeit von 11 Stunden en bloc am Stück liegen muss. So, der Gesetzentwurf sagt, nein, es darf auch gestückelt werden. 5 Stunden hier, 6 Stunden dort. Es ist insbesondere im Gesundheitswesen, zum Beispiel beim Bereitschaftsdienst, wird das natürlich wunderbare Folgen haben. Wunderbare Folgen für gestresste Fachkräfte im Gesundheitswesen. Die Mindestruhezeit, die gewährt wird aus Gründen des Gesundheitsschutzes, beträgt 11 Stunden täglich bislang am Stück und künftig kann sie gestückelt werden, das heißt in 2 geschnitten werden. Das heißt, die Person, die um 23 Uhr aufgehört hat, kann auch, ich sag mal, um 7 Uhr am nächsten Tag wieder beginnen und die restliche Ruhezeit wird dann halt nachgeschoben, nachträglich gewährt, also am Nachmittag. Das Zweite ist, diese Arbeitszeitpauschalen werden ausgeweitet. Bislang, ich habe es gesagt, betrifft es vor allem höhere leitende Angestellte, plus minus 500.000 Personen. Und das wird ausgeweitet auch auf Arbeiter- und Angestelltengruppen. Das heißt, auf alle möglichen Lohnabhängigen, die keine leitende Funktion haben, die auch kein überdurchschnittliches Einkommen beziehen, keinen überdurchschnittlichen Lohn beziehen. Der Arbeitgeber kann das einseitig festlegen. Nein, der Vorentwurf sah vor, dass der Arbeitgeber das in Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten einseitig festlegen kann, wer unter eine solche Pauschale fällt. Also künftig eben bis zum täglichen Maximum von 13 Stunden arbeiten können soll. Und alles gilt als mit dem Lohn abgeglichen. Das heißt, es werden keine Überstunden gemessen und bezahlt. Und in Unternehmen über 50 Beschäftigten soll es ausgehandelt werden mit einer oder mehreren Gewerkschaften. Da gab es ein bisschen Protest. Was jetzt gemacht wird, ist, okay, es kann immer noch vom Arbeitgeber ohne Verhandlung mit den Gewerkschaften in den Unternehmen unter 50 Beschäftigten festgelegt werden. Der Arbeitgeber soll aber mit einem oder einer unorganisierten Beschäftigten verhandeln und der oder die unorganisierte Beschäftigte erhält ein Mandat von einer externen Gewerkschaft. Das heißt, die Gewerkschaft schickt einen Brief und ermächtigt einen oder eine Lohnabhängige zu verhandeln in ihrem Namen. Da wird es sicherlich Gewerkschaften geben, die stärker darauf achten, auf den Inhalt des Mandats, also was die Person im Namen der Gewerkschaft aushandeln darf und was nicht. Und andere werden da sehr viel nachlässiger sein. Etwas rechtere Gewerkschaften, dazu zählt in vielen Branchen die CFDT natürlich, werden eben hingehen und sagen, Hauptsache es wird verhandelt in unserem Namen, weil was mit uns verhandelt wird, ist gut und was nicht mit uns verhandelt wird, ist schlecht. Das heißt, da wird ein relativ pauschales Mandat, so steht zu befürchten, gegeben werden. Das sind die Angriffe auf die Arbeitszeitregelungen, die natürlich dafür sorgen werden, dass bereits beschäftigte Arbeitskräfte stärker vernutzt werden, stärker ausgenutzt werden, das heißt länger, intensiver, unter höheren Stress, unter schlimmeren Stressbedingungen arbeiten, beschäftigt werden, was natürlich verhindern wird, dass neue eingestellt werden, weil man die bestehenden ja besser ausnutzen kann. Natürlich wird das Gesetz damit begründet, dass es angeblich Arbeitsplätze schafft, weil was dem Kapital nutzt, erhöht die Wettbewerbsfähigkeit, was die Wettbewerbsfähigkeit erhöht, schafft angeblich Arbeitsplätze, aber das ist natürlich völliger Unfug, wenn man eben hinschaut, dass es darum geht, die bereits eingestellten Arbeitskräfte intensiver zu nutzen, länger arbeiten zu lassen, intensiver arbeiten zu lassen und so weiter. Jetzt gibt es noch einen Gesichtspunkt im Gesetz, also es gibt noch ein paar Untergesichtspunkte, zum Beispiel die Rolle der Arbeitsmedizin, die Kontrollrechte der Arbeitsmedizin werden zurückgefahren. Es gibt einen Gesichtspunkt, der für böses Blut sorgte am Anfang mit am meisten, das war die Erleichterung von betriebsbedingten Kündigungen. Da gibt es zwei Aspekte, beziehungsweise es gab drei, aber der eine ist vom Tisch. Der vom Tisch ist, den erwähne ich nicht mehr extra, da ging es darum, dass internationale Konzerne, wenn sie in Frankreich Arbeitsplätze abbauen, nicht mehr nachweisen müssen, dass sie über die Landesgrenzen hinaus wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, sondern dass es auf die Landesgrenzen beschränkt werden soll, weil es angeblich die Investitionen anzieht. Das ist vom Tisch. Das hätte es natürlich erleichtert zu sagen, der internationale Konzern zieht halt sein Geld aus der Filiale in Frankreich in die Filiale in Belgien rüber, weil er entlassen will und das war's. Das ist vom Tisch, weil es böses Blut gab, was nicht ganz vom Tisch ist, aber etwas relativiert worden ist. Die Kosten für, also die von vornherein einkalkulierten Kosten für Kündigungen, auch dann, wenn sie ungerechtfertigt sind, also wenn sie von den Arbeitsgerichten verurteilt werden, sollen gesenkt werden. Im Namen der Rechtssicherheit, natürlich nicht für die abhängig Beschäftigten, sondern der Rechtssicherheit für die Unternehmen, die ja planen können müssen. Es geht jetzt also nicht um Kündigungen, die als gerechtfertigt betrachtet werden. Eine Kündigung, die als gerechtfertigt betrachtet wird, nehmen wir mal an, ein Lohnabhängiger stiehlt während der Arbeitszeit, bestiehlt den Betrieb, wird gekündigt und es wird vor Gericht nachgewiesen, dass der Diebstahlsvorwurf begründet war. Dann wird das Arbeitsgericht dem Gekündigten sagen, gehen Sie nach Hause, die Kündigung war gerechtfertigt. Das heißt, derjenige geht mit leeren Händen nach Hause. Wir reden jetzt von ungerechtfertigten Kündigungen, und zwar solche aus betriebsbedingten Kündigungsgründen. Das heißt, der Betrieb sagt, das Unternehmen sagt, wir schreiben rote Zahlen oder unsere Aufträge gehen zurück. Das Arbeitsgericht prüft und kommt zum Ergebnis, das stimmt nicht. Zum Beispiel das Unternehmen wollte nur höhere Profite erzielen und höhere Dividenden für die Aktionäre abwerfen. Es gibt aber gar keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die Auftragslage ist positiv, die Umsätze wachsen, die Gewinnmarge wächst, aber sie wächst eben nicht genügend aus Sicht der Aktionäre, zum Beispiel die Geld reingesteckt haben. In Frankreich bedeutet das in der Regel, man bekommt den Arbeitsplatz nicht zurück, sondern man bekommt eine Abfindung. Das französische Kündigungsrecht beruht auf einem Abfindungssystem. Das heißt, wenn die Kündigung ungerechtfertigt ist, gibt es Geld, aber den Arbeitsplatz nicht zurück. Das deutsche Arbeitsrecht beruht im Kern auf der Vorstellung, man bekommt den Arbeitsplatz zurück, man hat aber nur 3 Wochen Zeit, um die Kündigung anzufechten. In Frankreich hat man 2 Jahre Zeit, aber in der Regel bekommt man Geld und nur Geld. Außer wenn es eine besondere rechtswidrige Diskriminierung noch gab, wenn jemand aus rassistischen Gründen oder weil bekannt wurde, dass er oder sie homosexuell ist, entlassen wurde. Dann ist es was anderes, wenn also noch eine besondere Rechtswidrigkeit durch Diskriminierung vorliegt. Sonst bekommt man nur Geld, aber den Job grundsätzlich nicht zurück. Außer wenn der Arbeitgeber einwilligt, was er aber selten tun will. Bislang gibt es bei solchen Abfindungszahlen, wenn die Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, das heißt, wenn das Arbeitsgericht sagt, der Arbeitgeber hat rechtswidrig gehandelt und hätte diese Kündigung nicht aussprechen dürfen, dann gibt es bislang Mindeststandards. Es gibt ein Minimum, und zwar ein Minimum von 6 Monatslöhnen ab 2 Jahren Betriebszugehörigkeit und ab einer gewissen Betriebsgröße, beziehungsweise Unternehmensgröße, also mindestens 10 Beschäftigte. Was der Gesetzgeber jetzt macht, ist, dass er das Minimum durch Maxima ersetzt. Es gibt also keine Mindestabfindung mehr, sondern Höchstabfindung. Ich spreche im Plural Höchstabfindungen, weil es gestaffelt wird nach Unternehmensgröße. Nicht nach Unternehmensgröße, pardon, sondern nach Unternehmenszugehörigkeit. Von 2 bis 5 Jahren, von 5 bis 8 Jahren und so weiter bis hoch nach 20 Jahren. Also zum Beispiel von 2 bis 5 Jahren gilt 6 Monate. Gelten 6 Monatslöhne als Höchstmaß. Bislang war das das Mindestmaß, ab 2 Jahren, jetzt ist es das Höchstmaß von 2 bis 5 Jahren. Das heißt, die Logik wird umgedreht, um den armen, geplagten Unternehmen Rechtssicherheit zu geben. Also die Arbeitgeber beschweren sich ja immer und sagen, die Leute wollen in der sozialen Hängematte liegen, wollen kein Risiko eingehen. Wir als Unternehmer, wir schlagen uns durch die Risiken des Lebens auf den Märkten durch. Und da jammern sie, wenn wir verurteilt werden wegen der Kündigung, die rechtswidrig ist, die als rechtswidrig anerkannt wird, dann ist es für uns ein so schlimmer Unsicherheitsfaktor, weil wir das nicht einkalkulieren können, was es uns kostet. Die rechtswidrige Kündigung, wir sprechen nicht von als rechtmäßig erkannt. So, da gab es etwas böses Blut um dieses Vorhaben. Was jetzt passiert ist, also der erste Vorentwurf wurde am 14. März durch den zweiten ausgetauscht, der etwas entschärft worden war, und im etwas entschärften Entwurf stehen die Obergrenzen immer noch drin, aber als indikativ, das heißt als empfohlene Obergrenzen. Das heißt, sie sind nicht mehr rechtsverbindend, sie sind nicht mehr verpflichtend für die Arbeitsrichter. Die Arbeitsrichter in Frankreich sind bislang gewählt, das wird auch abgeschafft durch ein Gesetz vom vorigen Jahr, die Loi Macron, aber bislang sind die Arbeitsgerichte gewählt. Das heißt, das sind Listen, über Listen gewählte Vertreter, Vertreterinnen der Gewerkschaften auf Arbeitnehmer, auf lohnabhängigen Seite und der Arbeitgeber auf Kapitalseite. So, paritätisch besetzt. Künftig wird die Wahl durch eine Ernennung ersetzt. Also jede Gewerkschaft benennt ihre Vertreter und Vertreterinnen. Das sind aber Organisationsvertreter. Also die Arbeitsgerichte fragen, das sind paritätisch und, wie gesagt, Gewerkschaftsvertreter auf der einen Seite, Arbeitgebervertreter auf der anderen Seite und Vertreterinnen. So, die Arbeitsgerichte können also künftig abweichen, wenn sie das wollen, nach oben von den Obergrenzen. Nur dadurch, dass es Obergrenzen gibt, ist natürlich die Gefahr, dass ein Berufungsgericht ein Urteil annulliert, größer, wenn das Gericht einfach so ohne besondere Begründung drüber geht. Weil die Tabelle gibt da trotzdem Richtwerte vor. Wie gesagt, die Richtwerte sind empfohlen, sie sind nicht mehr obligatorisch. Die Arbeitsrichter können abweichen, aber wenn sie jetzt das Doppelte geben, dann werden sie das begründen müssen, weil sonst wird das Berufungsgericht sagen, und das Berufungsgericht besteht nicht mehr aus Laienrichtern, sondern aus Berufsrichtern und Richterinnen, dann wird das Berufungsgericht sagen, ja, wieso geht der da jetzt so deutlich drüber? Hättet ihr uns das mal ausführlich begründet? Deswegen, weil die Arbeitsgerichte auch nicht unbedingt Zeit im Übermaß haben, werden sie es natürlich in der Regel nicht besonders begründen. Das heißt, in der Regel werden sie sich trotzdem an die Richtwerte halten. Nur dürfen sie jetzt abweichen seit der Entschärfung der Reform. Das war, glaube ich, das Wesentliche zum Inhalt. Ja, was die betriebswidrigen Kündigungsgründe gibt, gibt es noch eins. Und zwar, das hat sogar der Ausschuss verschärft. Es gab ja immer Stimmen, die sagten, okay, der Entwurf ist vielleicht ein bisschen harsch, aber die sozialdemokratischen Abgeordneten, die werden schon richten, die werden in den Ausschusssitzungen, die im April stattfanden, vor der Parlamentsdebatte und dann in der eigentlichen Parlamentsdebatte, die im Mai anfing, die werden schon nochmal für Entschärfung sorgen, die lieben netten sozialdemokratischen Abgeordneten. Was die lieben netten sozialdemokratischen Abgeordneten machten, war, dass sie in den Ausschusssitzungen selber noch einiges verschärft, statt entschärft haben. Was die betriebsbedingten Kündigungsgründe betrifft, so wurde im April im Sozialausschuss des Parlaments festgelegt, dass bei Betrieben, bei Unternehmen, in Frankreich gilt das Unternehmen als zentrale Einheit, nicht der Betrieb. Ein Unternehmen besteht aus mehreren Betrieben. Im Unternehmen bis zu 300 Beschäftigten gelten von vornherein bestimmte Perioden, in denen die Aufträge zurückgehen. Nicht unbedingt die Gewinne, die müssen nicht rote Zahlen schreiben. Wenn die Aufträge zurückgehen, wenn sie rückläufig sind, das heißt nicht keine Aufträge und das heißt nicht, das Unternehmen verliert Geld. Also wenn es Geld verliert, dann kann es bereits heute kündigen nach bisherigem Recht. Wenn die Aufträge zurückgehen, dann gelten bestimmte Perioden für, auch da wieder gestaffelt, von 10 bis 300 Unternehmen, bis 300 Mitarbeiter und Mitarbeiter im Unternehmen gibt es eine Staffelung, aber je nachdem für die kleinsten Unternehmen ab einem Vierteljahr, einem Quartal, für die nächstgrößeren ab 2 und für die nächstgrößeren bis 300 ab 3 Vierteljahre Auftragsrückgang gilt eine Kündigung automatisch als gerechtfertigt. Das heißt, die Arbeitsgerichte können nicht mehr sagen, wir verurteilen das Unternehmen, das hätte die Arbeitskräfte ja noch behalten können. Es schrieb ja keine runden Zahlen, es verlor kein Geld. Sondern es bindet die Arbeitsgerichte, die Kündigung ist automatisch gerechtfertigt. Das ist auch Bestandteil des Gesetzes. Jetzt habe ich, denke ich, die wesentlichen Inhalte präsentiert. Deswegen könnt ihr euch natürlich schon ausmalen, warum viele abhängig Beschäftigte jetzt nicht begeistert waren, sage ich mal gelinde, von dem Entwurf, und auch die Mehrzahl der Gewerkschaften waren gelinde ausgedrückt wenig begeistert. Am Anfang, in den allerersten Wochen, protestierte sogar die CFDT, die von mir schon genannte zweitstärkste Gewerkschaftsorganisation, die jetzt inzwischen die Hauptstütze der Regierung in dieser Auseinandersetzung bildete, also die Hauptstütze der Regierung im gewerkschaftlichen Bereich. Die Kapitalverbände sind natürlich ihrerseits auch zufrieden. Die Kapitalverbände sind zufrieden, aber kaschieren es ein bisschen, weil es gehört auch zum Spiel mit verteilten Rollen, dass die Regierung ihnen jetzt den Gefallen tut mit dem Gesetz und dass die Kapitalverbände aber sagen, viel zu wenig und es geht absolut nicht weit genug und man hätte das Gesetz noch viel schärfer machen müssen und es wird überhaupt nichts bringen und wir sind ja so traurig. Das gehört ein bisschen zum Spiel mit verteilten Rollen, dass die Regierung sagen kann, ja seht, die Gewerkschaften mucken auf, aber die Arbeitgeber auch ein bisschen und Wir sind in der Mitte, die ausgleichende Stimme der Vernunft. Am Anfang hatten die Arbeitgeberverbände es sehr warmherzig begrüßt, den Entwurf, und danach haben sie dann aber begonnen, sich verbal zu distanzieren, aber ich denke, das war auch ein klares Signal der Regierung. Es ist nicht von Vorteil, wenn er jetzt ganz so laut applaudiert, weil dann ist klar, wem das Gesetz sozusagen in die Hände arbeitet. Jedenfalls am Anfang protestierte sogar die CFDT, allerdings hauptsächlich deswegen, weil man sie nicht um Rat gefragt hatte, weil es gab Vorstellungsrunden für den Vorentwurf mit den Gewerkschaftsorganisationen. Das war keine Verhandlung, es war auch keine Diskussion. Die Gewerkschaften wurden nicht wirklich um Rat gefragt, aber man hat ihnen im Februar oder bis Anfang Februar den Entwurf präsentiert. Da war aber nicht alles drin, was nachher in den Entwurf reingeschrieben wurde, sondern der wurde danach noch wesentlich nochmal verschärft. Unter dem Druck der Kapitalverbände, die mit der Regierung direkt in Kontakt standen, und auch unter dem Druck des Premierministers. Also der Entwurf wird auch als Loi El Khomri bezeichnet, nach dem Namen der amtierenden Arbeitsministerin Myriam El Khomri, aber federführend war in Wirklichkeit der Premierminister selber. Also Myriam El Khomri ist eine relativ junge, politisch unerfahrene Ministerin. Sie kommt überhaupt nicht aus dem Arbeitsrecht, sondern war vorher eher Diskriminierungs- und innere Sicherheitsspezialistin, hat mit Arbeitsrecht bisher gar nichts zu tun gehabt, ist die jüngste Ministerin im Kabinett mit 38. Sie war nicht federführend, sondern federführend war Manuel Valls, der Premierminister. Manuel Valls ist ein ultrarechter Sozialdemokrat. Manuel Valls, W-A-L-L-S. Macron. Macron ist der Wirtschaftsminister, Emmanuel Macron, der parteilos ist. Das war am Anfang der wirtschaftsliberale Motor in der Regierung, weil Emmanuel Macron ist ähnlich jung, er ist ein paar Wochen älter als, das sind die beiden jüngsten Minister, die Arbeitsministerin und er. Emmanuel Macron ist auch 38, der ist ein paar Wochen älter als Myriam El Khomri, war mit 36 schon Millionär, Multimillionär, er war Geschäftsbanker. Er war Geschäftsbanker bei die Bank, wo Mario Draghi vorher war. Goldman Sachs, ganz genau. Er war Geschäftsbanker, ich glaube, dort. Er war führender Investmentbanker. Oder bei der Bank bin ich nicht mehr sicher. War jedenfalls führender Investmentbanker bei einer Privatbank. Nee, ich glaube, es war nicht Goldman Sachs, es war eine französische Bank. Rothschild, ja, das kann sein. Ich glaube, er war bei Rothschild. Bei der französischen Bank auf jeden Fall. Er war Multimillionär mit 36 schon. War schon immer so ein Streber. Er hat sich mit seiner 20 Jahre älteren Lehrerin verheiratet. Das war wirklich der Klassenstreber, der Lehrerin so zu Füßen lag. Also, ansonsten, wo die Liebe hinfällt über das Privatleben der Menschen, möchte ich mich sonst nicht äußern. Aber es hat was mit seiner Streberrolle zu tun. Er war Berater von François Hollande im Élysée-Palast und wurde dann zum Minister aufgebaut. Ohne Parteihintergrund. So, er war ein bisschen das vorantreibende Element beim Marsch in Richtung Wirtschaftsliberalismus. Er hat zum Beispiel ein Gesetz, das nach ihm benannt ist, vorgelegt im Parlament, die Loi Macron, die ich damals zum Teil für die CGT-Führung kommentiert hatte, die am 6. August 2015 im Amtsblatt verkündet wurde, die also in Kraft ist. Das ist ein Kraut- und Rübengesetz, wo es um alles Mögliche geht. Busgesellschaften, die jetzt der Bahn Konkurrenz machen und eine Lockerung der Rolle der Notare, aber der Kern war unter anderem die Lockerung, also die Erleichterung von Sonntagsarbeit und von Nachtarbeit, vor allem von Sonntagsarbeit. Und da hatte er noch die Regierung oder jedenfalls den rechten Flügel der Regierung, aber das Schwergewicht dieser Regierung liegt auf ihrem rechten Flügel, hinter sich. Aber Macron ist inzwischen relativ isoliert, dadurch, dass er selber Allüren Anstalten macht, zur Präsidentschaftswahl zu kandidieren. Er war eben lange Zeit durch das Bild, das von ihm in den Medien aufgebaut wurde, also sozusagen die Regenbogenzeitschriften und die Frauenzeitschriften und die Zeitschriften, die in Ärzte- und Ärztinnenwartezimmern ausliegen, die hatten den halt als den netten Schwiegersohn präsentiert und er wurde aufgebaut in diese Rolle. Und er hatte relativ hohe Umfragewerte. Das war so der Sunnyboy, so ein bisschen wie Theodor Karl von und zu Gutenberg, ganz genau. Bevor für ihn der freie Fall einsetzt. Also für Macron hat inzwischen der Sturz in den Umfragen auch ein bisschen eingesetzt, weil die ganze Regierung den Umfragen runtergesagt ist in dieser Auseinandersetzung um das Arbeitsgesetz. Aber bis im Mai dieses Jahres war er noch der Sunnyboy, der im Sonnenglanz der Umfragen sich sonnte, der sich im Glanz der Umfragen sonnte. Und dann hat er relativ deutlich zu erkennen gegeben, dass er zur Präsidentschaftswahl kandidieren will. Und damit hat er aber die Sozialdemokratie gegen sich. Wenn er ja sozusagen gegen den Parteikandidaten, der möglicherweise François Hollande sein wird, wenn der sich traut, ist gar nicht mal sicher, ob er sich trauen wird, aber weil er furchtbares Ergebnis erzielen wird, aber er wird auf jeden Fall, wenn er antritt, gegen den offiziellen Kandidaten der Sozialdemokratie kandidieren. Und damit ist für die Schluss mit lustig. Das, also alles, allen wirtschaftsliberalen Scheißdreck, den der Mann verbraten hat, haben sie gutiert, aber also gegen die eigene Partei kandidieren, das geht wirklich nicht. Das geht gar nicht. So. Das heißt, er ist seitdem eher in der Schusslinie, er streitet sich ständig mit dem Premierminister rum, der genauso rechts ist in wirtschaftspolitischen Belangen, der aber in ihm, in Macron, einen Rivalen sieht. Und seitdem zanken sie nur noch rum. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, ihn in den Umfragen absinken zu lassen. Dann hat er angekündigt, eine eigene politische Bewegung zu gründen. Er hat es nicht Partei genannt, weil man ist ja heutzutage nicht mehr so altmodisch, dass man an so tradierten, vorsintflutlichen Strukturen wie Parteistrukturen festhält, sondern man macht ganz lockerflockige Bewegung. Er hat in kürzester Zeit 13.000 Mitglieder beansprucht für die Bewegung. Es stellt sich dann aber heraus, das sind 13.000 Leute, die es im Internet angeklickt haben. Und der Sitz der Bewegung war jetzt nicht direkt beim Arbeitgeberverband, aber bei einem Institut, das sozusagen die wissenschaftliche Vorarbeit für das Arbeitgeberinstitut macht. Das Institut Montaigne ist ein wirtschaftsliberales, arbeitgebernahes Institut, das quasi eine vorgelagerte Funktion für die Arbeitgeberverbände wahrnimmt. Und da war sozusagen der Sitz. Das wurde dann auch durch einige Medien ein bisschen breit getreten. Innerhalb von einem Tag war dann natürlich die Erwähnung der Adresse von der Internetseite getilgt, aber es hat sich schon rumgesprochen. Also da hat er sich eher ein bisschen blamiert. Das heißt, Macron ist im Moment nicht der Schrittmacher. Er ist nicht der, der die Regierung vorantreibt, weil wenn er jetzt irgendeinen Vorschlag machen würde, der neu wäre, dann wird er von Valls einen drüber bekommen, weil für Valls, also der Regierungschef, ist er eine Bedrohung inzwischen. Er sieht den als Bedrohung wahr für seine eigene Karriere, weil Valls ist derjenige, der darauf spekuliert, dass nach Hollande, zum Beispiel falls Hollande darauf verzichtet, im kommenden Jahr anzutreten zur Präsidentschaftswahl, das ist eben nicht klar bis jetzt, dann macht Valls sich Gedanken, ob er nicht der Kandidat wäre. Valls ist ein ultrarechter Sozialdemokrat, er war Bewerber, also es gab 2006 und 2011, gab es jeweils Vorwahlen für die Kandidatur, 2006 mit drei Bewerbern, Bewerberinnen und 2011 mit ihrer Sechse. Es wird jetzt wieder eine Vorwahl geben, allerdings 2011 konnten die Leute sich in Wählerverzeichnisse eintragen und konnten abstimmen als bloße Sympathisanten und in diesem Jahr wird es auf die Parteimitglieder beschränkt. Das heißt, die lassen da nicht viel anbrennen. Die überhaupt noch in dieser Sozialdemokratie sind, das sind inzwischen unter 100.000, auf die wird sozusagen die Auswahl beschränkt. Aber Valls war einer der sechs Bewerber im Jahr 2011. Es war damals eine wirkliche Wahl, weil die Parteisympathisanten mit abstimmten. Es gab also eine Wahlbeteiligung von 2,5 Millionen. Wie so eine Primary Election in den USA, wo die Sympathisanten der Demokraten oder der Republikaner abstimmen gehen. Und Valls landete abgeschlagen auf den vorletzten Platz mit 5%, 5,6 oder 5,7. Das heißt, das ist der 5%-Mann innerhalb der Sozialdemokratie. Er war aber so der rechte Flügelmann und hat den rechten Flügel so besetzt. Und die Schlagseite der Regierung war von Anfang an so klar, dass Hollande ihn erst zum Innenminister gemacht hat, was traditionell ein eher populärer Posten ist, weil der auf den Tisch haut, wenn irgendwelche Kriminaltaten passiert sind. Und dann hat Hollande ihn zum Regierungschef gemacht, obwohl nur 5,5% der eigenen Parteibasis für diesen Valls gestimmt hat in der Vorwahl. Also Valls steht auf dem ganz rechten Flügel der Sozialdemokratie. Er hat sogar angeregt, dass falls er zum Kandidaten gekürt wurde, was dann ja nicht passiert ist 2011, dass er die Partei umbenennen wird, dass endlich sozialistisch aus dem Namen rausfliegt und demokratisch reinkommt. Natürlich entspricht dieses Adjektiv sozialistisch mitnichten der Politik dieser Partei heute, aber gut. So eine Partei hat halt einen eingeführten Markennamen, an dem sie besser festhält, weil einen neuen Markennamen einzuführen, das funktioniert halt manchmal nicht in der politischen Landschaft. Valls ist jemand, der als sein politisches Vorbild Georges Clemenceau angibt, der sagen wir mal, republikanische Premierminister war in den Ende der 1900er Jahre und in den 1910er Jahren. Er war unter anderem mit Premierminister am Ausgang des Ersten Weltkriegs. Clemenceau ist jemand, also Valls sagt Jean Jaurès, in dem sich bisher alle französischen Sozialdemokraten offiziell wiedererkannten. Jean Jaurès ist am 31. Juli 1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ermordet worden durch einen Ultranationalisten. Und deswegen war es ihm bis heute möglich, allen linken wie rechten Sozialdemokraten als Vorbild zu gelten, weil er musste nicht die Farbe bekennen. Wenn der Krieg mal da ist, machen wir Vaterlandsverteidigung oder machen wir politischen Angriff auf den Krieg. Jaurès war gegen den Krieg vor seinem Ausbruch, hat aber auch erklärt, wenn der Krieg da ist und wenn Frankreich angegriffen wird, und der Krieg fand ja zuerst auf französischem Territorium statt, Deutschland rückte ja von Osten herein. Wenn der Krieg da ist, dann verteidigen wir das Vaterland. Also seine Botschaft war die doppelte. Gegen den Krieg, aber wenn er ausbricht, dann verteidigen wir das Vaterland. So, für die Linken ist er heute noch der, der sich dem Krieg widersetzt hat, deswegen durch den Chauvinisten, durch den Ultranationalisten ermordet wurde, durch den Rechtsextremen, durch den Rechtsradikalen ermordet wurde. Für die Rechten ist er der, der aber dann das Vaterland doch verteidigt hätte, wenn er es noch miterlebt hätte, wenn er in die Verlegenheit gekommen wäre. Deswegen ist er jemand, der bis heute für die Sozialdemokratie immer noch als historische Überfigur gilt. Es gab eben nicht die Situation, wo es am Schluss Friedrich Ebert auf der einen Seite und Rosa Luxemburg Karl Liebknecht auf der anderen Seite gab. Also das gab es hinterher auch, aber Jaurès musste sich an der Weggabelung nicht mehr entscheiden, da war er nicht mehr da. So, Valls ist jemand, der sagt, Jean Jaurès, das war der Idealist, das kann kein politisches Vorbild sein, weil der war nur in seiner Ideologie. Er sagt Idealist, das ist ein freundliches Wort für Spinner, für ideologische Spinner. Georges Clemenceau war der, der für die Linke für den Realismus stand. Georges Clemenceau stand aber historisch auch dafür, dass er als Innenminister 1906 und als Regierungschef 1909 das Feuer, also mit scharfer Munition, aufstreikende Arbeiter hat eröffnen lassen. Dafür steht Clemenceau auch. Also das ist das Vorbild vom aktuellen sozialdemokratischen Regierungschef, was euch andeutet, wie rechts dieser Typ ist. Also es ist ein Sozialdemokrat, aber vom Schlage eines Gustav Nosk. So. Das ist aber der Mann, den Hollande sich holte, obwohl 94% seiner Parteibasis gegen Valls als Kandidaten 2011 sich aussprachen. Aber er war entsprechend populär bei der Polizei, als früher Innenminister, im Staatsapparat und bei den Kapitalverbänden. Valls ist der, der im Jahr, als er zum Premierminister ernannt wurde, Valls wurde am 2. April 2014 Premierminister, es hätte am 1. April sein sollen, aber da es nicht wie ein Aprilscherz aussehen sollte, haben sie am 2. April abgewartet. Also die alte Regierung ist am 31. März zurückgetreten, die neue wäre normal am 1. April gekommen, aber gut, das sollte nicht wie ein Aprilscherz aussehen. In dem Jahr, wo er Premierminister wurde, stand er Ende August 2014 bei der Sommeruniversität des MEDEF, das ist der führende Kapitalverband, was hier BDI und BDA-Verband war, wäre und sagte den Satz, j'aime l'entreprise, ich liebe das Unternehmen. Das ist das Profil, also so differenziert und nuancenreich spricht der Mann. So, das ist die Regierungslinie. Also der Entwurf geht auch auf ihn zurück. So, jetzt haben wir also Valls, der an federführender Rolle diesen Entwurf schreibt. Auf wen geht der Entwurf sonst noch zurück? Erstens, der Entwurf deckt sich zum Teil mit Empfehlungen der EU-Kommission an Frankreich zur Überwindung von Starrheiten und Verkrustung auf dem Arbeitsmarkt. Diese Empfehlungen datieren vom 13. Mai 2015. Da gibt es jetzt eine richtige und eine falsche Interpretation. Die richtige Interpretation ist, es gibt tatsächlich eine Kongruenz, es gibt eine Konvergenz, also ein Zusammengehen von Politik, von dem, was das Kapital auf nationaler Ebene will und was das Kapital auf EU-Ebene koordiniert tut. Die falsche Interpretation ist die, die aber auch noch im Umlauf ist, nämlich die böse EU hat dem armen Frankreich, wo niemand das eigentlich wollte in Frankreich, aufgedrückt, aufoktroyiert. Das heißt, niemand, die französische Regierung nicht, das französische Kapital nicht, niemand hatte die Absicht, ein schlechtes Gesetz zu machen, aber die EU hat Frankreich leider dazu verdonnert. Das ist unter anderem die Argumentationslinie, ihr ahnt es schon, der extremen Rechten, die sich kritisch gegenüber dem Gesetzentwurf gibt, wenn sie gleich selber gespalten ist, weil es gibt da, ich sag's mal mit Anführungszeichen, einen Arbeitgeber- und einen Arbeitnehmerflügel. Aber das ist sozusagen von der Parteispitze des Front National die Argumentation, das Gesetz ist schlecht. Sie vermischen das dann noch und sagen, das Gesetz ist schlecht für die Arbeitnehmer, für die Lohnabhängigen und es ist schlecht für die Unternehmer, zumindest für die Kleinen und Mittleren, an die sie sich ja hauptsächlich wenden. Sie vermengen das dann noch, als ob die gleichen Interessen hätten. Das Gesetz ist schlecht und es kommt von der EU und niemand in Frankreich hat da ein Interesse dran. So, aber in der Linken gibt es auch die Diskussion. Also jetzt mal. Die Neofaschisten beiseite gelassen, die extreme Rechte beiseite gelassen. In der Linken gibt es auch die Diskussion, wie viel Anteil an EU ist da drin? Also natürlich, es gibt eine Konvergenz und das Kapital auf EU-Ebene tendiert in eine ähnliche Richtung wie das Kapital in den meisten Mitgliedsländern. Es war aber nichts, was von der EU-Ebene Frankreich aufgezwungen worden wäre, sondern zwar ist die EU-Empfehlung vom 13. Mai 2015, die ihr im Internet findet, eine Quelle dieses Gesetzentwurfs, eine andere Quelle sind aber Entwürfe, Vorschläge des französischen Kapitalverbands MEDEF, die bereits älter sind, die insbesondere auf das Frühjahr 2000 zurückgehen. Im Frühjahr 2000, beziehungsweise von Weihnachten 1999 oder Dezember 1999 bis im Sommer 2000 machte der MEDEF, der führende Arbeitgeberverband, eine politisch-ideologische Kampagne, die unter dem Namen Refondation Sociale, also Neubegründung der sozialen Beziehungen, stand. Und da hatten sie schon vorgeschlagen, im Rahmen dieser Kampagne, dass zum Beispiel Abkommen auf Ebene von Unternehmen erleichtert werden sollen und auf ungünstige, also für den Lohnabhängigen ungünstige Weise von Branchenvereinbarungen und vom Gesetz abweichen können sollen. Und das tut dieser Gesetzentwurf. Dass die Abkommen, die künftig in Unternehmen durch Minderheitengewerkschaften ausgehandelt werden, die zum Beispiel Arbeitszeiten verlängern, die können von Branchenvereinbarungen auf ungünstige Weise abweichen, sie können aber auch vom Gesetz abweichen, wenn sie nur, also ungünstig abweichen, wenn sie nur damit begründet werden, dass es beschäftigungsfördernd wirkt. Dazu eine kurze Klammer, ein kurzer Einschub. Das gibt es bis jetzt schon, das gab es bislang schon. Es gibt durch die Rechtsprechung seit 1997 und auch durch das Gesetz seit einem Gesetz der jetzt regierenden Sozialdemokratie vom 14. Juni 2013 bedingt, also seit 1999 in der Rechtsprechung, seit 2013 im Gesetz, gibt es das, dass wenn Arbeitsplätze akut gefährdet sind, das heißt, wenn die Arbeitgeber Kündigungsgründe, betriebsbedingte also wirtschaftliche Kündigungsgründe vorweisen könnten, die auch nachweisbar vor Gericht anerkannt wurden, dann kann, um akut bedrohte Arbeitsplätze zu retten, kann für 2 Jahre entweder der Lohn gesenkt oder die Arbeitszeit ohne Lohnausgleich erhöht werden. Das nennt man Accord pour le maintien de l'emploi, also Abkommen zur Sicherung der Arbeitsplätze. Das steht aber bislang unter der relativ eng gefassten Voraussetzung, dass die Arbeitsplätze nachweisbar akut bedroht sind, das heißt, dass der Arbeitgeber kurzfristig hätte betriebsbedingte Kündigungen aussprechen können, die auch vor Gericht Bestand hätten. Was das jetzige Gesetz macht, ist, dass es sagt, solche Abkommen dürft ihr abschließen, nicht nur, wenn die Arbeitsplätze akut bedroht sind, sondern auch, wenn es um Beschäftigungsförderung geht. Also nicht nur um Bewahrung, sondern um Förderung. Was heißt das? Das heißt, der Arbeitgeber nimmt dem Konkurrenten Marktanteile ab, um den Konkurrenten überflügeln zu können. Setzt er die Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich hoch, das heißt, die Arbeitnehmer, die Lohnabhängigen sind so nett und helfen ihm dabei, dem Konkurrenten die Marktanteile abzuluxen. Und das erlaubt es, vom Gesetz ungünstig abzuweichen, das heißt zum Beispiel von der gesetzlichen Arbeitszeit nach oben abzuweichen. Das ist auch in dem Gesetz drin und das entspricht dem, was der Arbeitgeberverband schon 2000 forderte. Also sozusagen die Quellen sind mehrfacher Natur, eine davon findet sich auf EU-Ebene, aber das französische Kapital, das organisierte, in Verbänden organisierte Kapital forderte viel, was in diesem Gesetz drin ist, schon im Jahr 2000. Das heißt, es kommt eben nicht alles von der EU-Ebene auf die nationale Ebene runtergeregelt, wo niemand das wollte, das stimmt. Sondern es gibt halt eine Interessengleichheit zwischen dem Kapital auf EU-Ebene, das natürlich die EU-Kommission beeinflusst, und zwar erheblich, und dem Kapital auf nationaler Ebene, das auch wieder die Regierung beeinflusst, und zwar auch wieder auf maßgebliche Weise. So, das waren die Inspirationsquellen für den Gesetzentwurf. Wie gesagt, am Anfang war sogar die CFDT unzufrieden, weil sie nicht gefragt wurde. Das heißt, als ihr der Entwurf vorgestellt wurde, stand vieles noch nicht drin, was nachträglich noch mal reingeschrieben wurde, zum Beispiel unter Druck der Kapitalverbände. Das heißt, wir hatten Ende Februar vorübergehend eine Abwehrfront aus allen Gewerkschaften. Eine war nicht dabei formal, auf die kam es aber auch nicht an, weil sie klein und unbedeutend in der Praxis, außer in ein paar Sektoren, zum Beispiel im Reinigungssektor, aber generell unbedeutend ist. Der Christliche Gewerkschaftsbund, die CFTC, 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 französischer Verband Christlicher Arbeit. Das ist eine Schrumpelorganisation, aber noch tariffähig, weil sie noch knapp sich landesweit bei den 8% im Durchschnitt halten, weil sie haben halt noch ein paar starke einzelne Sektoren. Außerdem waren am Anfang alle gegen den Gesetzentwurf. Dann hat die Regierung, wie erwähnt, bestimmte Zugeständnisse gemacht, zum Beispiel die Obergrenzen für Abfindungszahlungen bei sozial ungerechtfertigten Kündigungen sind nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben, sondern sind nur noch Richtwerte. Und dann hat die CFDT die Kehrtwende gemacht und hat am Wochenende des 12. und 13. März mit der Regierung verhandelt und ab dem Montag, den 14. März, stand die CFDT hinter der Regierungsposition. Oder ihr damaliger Generalsekretär hat gesagt, dieser Gesetzentwurf könnte möglicherweise für sozialen Fortschritt stehen. Inzwischen hat er auch das möglicherweise weggelassen. Das möglicherweise war natürlich nett, weil das heißt, es könnte ja sein, dass, und gehen wir mal die Gefahr ein, dass es vielleicht so ist, vielleicht aber auch nicht. So, nun haben wir eine Protestbewegung, die in die Gänge kommt. Jetzt, da ich versuche, zeitlich es nicht zu sehr auszudehnen, in konzentrierter Form. Wer sind die Akteure und Akteurinnen jetzt, wo ab Ende Februar die Protestbewegung in die Gänge kommt? In der ersten Phase, ich sag mal Ende Februar bis Anfang April, haben wir eine sehr wichtige Komponente, die danach an Bedeutung etwas verloren hat. Das war die Jugend, die Jugendbewegung. Jugendbewegung heißt Oberschüler, Oberschülerinnen. In Frankreich ist es ja so, dass es nicht die drei getrennten Schulen wie hier Hauptschule, Realschule, Gymnasium gibt, sondern es gibt eine Gesamtschule bis zu dem, was in Deutschland die Ende der Mittelstufe, also die obere Reife wäre. Bis dahin ist es eine Gesamtschule, seit 1975. Und danach gibt es eben die Oberschule und die, die in Deutschland auf dem Gymnasium werden, die gehen, machen dann halt weiter und die anderen hören auf, die Schule. Die Lycéens, die Oberschüler und Oberschülerinnen und die Studierenden waren am Anfang die wichtige Komponente. Das hat damit zu tun, dass die letzte soziale Bewegung, die sich in Frankreich durchgesetzt hat gegen die Regierung, war eine Jugend- und Studierendenbewegung. Das hat wiederum damit zu tun, dass der letzte soziale Großangriff, der erfolgreich abgewehrt werden konnte, gegen die Millionen Menschen auf der Straße waren, war der Angriff auf den Kündigungsschutz für die unter 30-Jährigen. In Gestalt des CPE, manche erinnern sich vielleicht, CPE, Contrat Première Embauche, also Ersteinstellungsvertrag, das war ein Arbeitsvertrag, der es gestattet, 2 Jahre lang keinen Kündigungsschutz vorzusehen. 2 Jahre lang keinen Kündigungsschutz zu gewähren. Natürlich begründet mit dem Argument, das schafft Arbeitsplätze, weil es den armen, geplagten Arbeitgebern die Angst vor Kündigungsverfahren nimmt. Und wenn sie diese furchtbare Angst nicht haben müssen, dann werden sie so wahnsinnig viele Leute einstellen. Was natürlich passiert ist, ist, also es gab 2 von der Sorte. Es gab den CPE, der in Wirklichkeit nie angewendet wurde für die unter 30-Jährigen. Und es gab den CNÖ oder Neueinstellungsvertrag für die mittelständischen und die kleinen Unternehmen. Das heißt, die Unternehmen bis 20 Beschäftigte. Von dem CNÖ hat es ein paar 10.000 gegeben in den kleinen Unternehmen und den anderen hat es eben nie gegeben, dank des Drucks der Straße. Und was beim CNÖ natürlich passiert ist, also dem von den beiden, die es gegeben hat, war, dass Arbeitgeber, die sowieso einstellen wollten, das natürlich den Mitnahmeeffekt nutzen und normale Arbeitsverträge, zum Teil die schon geschlossen waren, umwandeln in Arbeitsverträge ohne Kündigungsschutz. Dagegen gab es eine massive Bewegung, die letzte erfolgreiche war. Es gab danach nochmal eine prosoziale Protestbewegung in den zentralen Konflikten, das heißt in einem Konflikt, der landesweit auf politischer Ebene mit der Regierung ausgetragen wurde. Das war die Bewegung gegen die sogenannte Rentenreform von 2010, die aber letztendlich mit einer Niederlage endete. Die letzte soziale Bewegung in Frankreich, die sich erfolgreich gegen Regierung und Kapital durchsetzte, war die gegen den CPÖ, also gegen den Angriff auf den Kündigungsschutz. 2006, Februar, März, April 2006. Contrat Première Embauche, Ersteinstellungsvertrag. Die erste Demonstration dagegen fand am 7. Februar 2006 statt, die letzte am 4. April 2006. Die Anti-CPÖ-Bewegung war natürlich, weil es um einen Angriff auf die junge Generation ging, war im harten Kern eine Bewegung der jungen Generation. Also die ganz sämtliche Gewerkschaften zogen mit. Aber der Motor war die junge Generation. Das ist natürlich im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis haften geblieben. Und damals Schüler und Schülerinnen, die 14 oder 15 waren, das heißt, die das mitbekommen hatten, die jetzt 24, 25 sind, sind zum Teil noch als Studierende eingeschrieben an. Also sozusagen, es ist zum Teil noch dieselbe Generation, die damals als Schüler und Schülerinnen diese Bewegung mitbekommen hat, vielleicht als der jüngere Teil da drin, mit den älteren Brüdern und Schwestern. Und die jetzt zum Teil noch Studierende sind oder die jetzt junge Beschäftigte sind oder die jetzt Praktikanten und Praktikantinnen sind. Na, so schnell findet man heute keinen Festeinstellungsvertrag, also keinen unbefristeten, sondern die sind, die Leute, die damals, ich sag mal 15 waren, sind in der Regel heute noch nicht festangestellt, weil da muss man sich ein paar Jahre abkämpfen, bis man dann wirklich die Festanstellung hat, sondern sind Praktikanten, sind prekär Beschäftigte, sind zum Teil noch Studierende. Deswegen war die Jugendbewegung am Anfang ein wichtiger Faktor. Es gab zum Beispiel ab März eine nationale Studierendenkoordination, die CNÖ, die Coordination Nationale des Etudiants oder Coordination Nationale Etudiants, die nationale Studierendenkoordination, da saßen gewählte Delegierte drin, die in Vollversammlung von mehreren hundert Studierenden in den Hochschulen gewählt worden waren. In dieser Koordination saßen auf dem Höhepunkt bis zu 70 Universitäten drin, die drin vertreten waren. Es gibt in Frankreich plus minus 100 Universitäten. 70 wählten also Delegierte in Vollversammlung und entsandten Delegierte an die, in diese Koordination, die sich ja jedes Wochenende traf, an wechselnden Orten und sozusagen die nächsten Aktionen plante. Das krachte dann am Ende April runter. Ende April fanden 14-tägige Hochschulferien statt und danach begann die Prüfungs-, die Examensperiode. Das heißt, das Herannahen der Examensperiode und für die Oberschüler, Oberschülerinnen die Abitursperiode, die in Frankreich auf 2 Jahre verteilt ist. Es gibt Abitur in der, was hier die 12. Klasse wäre, in Französisch und in der 13. Klasse in den übrigen Fächern. Das Herannahen der Abitursperiode und der Examensperiode für die Studierenden hat diese Bewegung ab Ende April runtergezogen. Das war aber in der Anfangsphase ein wichtiger Faktor. Die Jugendbewegung war auch insofern wichtig, als die Regierung auf sie anders antwortete als auf die übrigen Komponenten der Protestbewegung, das heißt die gewerkschaftlichen Komponenten. Bei Gewerkschaften ist die französische Regierung in der Regel immer ein bisschen vorsichtig, weil es gehört zum Erfahrungsschatz französischer Regierungen und ihrer Vorgänger und es gehört zu den Sachen, zu den Lehren, die von einer Regierung an die andere weitergegeben werden, dass man bei sozialen Bewegungen, die schnell hochkochen und die durch die Gewerkschaften unterstützt werden, in Frankreich ein bisschen aufpassen muss. Wenn es für die Regierung blöd läuft, endet sie im Mai 1968. Wenn es gut läuft, dann hat sie 3 Wochen Trouble, nicht 3 Wochen, sondern wenn es blöd läuft, dann hat sie 3 Monate Trouble und mindestens ein paar hunderttausend Leute auf der Straße und muss sich trotzdem überlegen, wie sie damit umgehen. So, auf die Jugendbewegung, die, wie gesagt, eine wichtige Komponente, vor allem in der Anfangsphase war, antwortete die Regierung schon anders. Also am Anfang war die erste Demonstration überwiegend durch Jugend und Studierende getragen. Deswegen, weil am Anfang gab es einen gemeinsamen Ausschuss, in dem alle Gewerkschaftsdachverbände drin waren. Der kam aber am Anfang nicht in die Gänge, deswegen, weil es einen lähmenden Konsens gab. Also diese, das nennt man Intersyndikal. Intersyndikal, Syndikal heißt Gewerkschaft, Intersyndikal heißt zwischen den Gewerkschaften. Das heißt, das ist ein gemeinsamer Ausschuss, wo alle Gewerkschaftsorganisationen drin vertreten sind. So, die Intersyndikal entscheidet im Konsens. Bis am 3. März saß aber die CFDT da noch mit drinnen, die eben, wie gesagt, am Anfang auch an dem Entwurf herummoserte und herummeckerte, bis sie dann entdeckte, dass er eigentlich nach ein paar Änderungen doch völlig klasse sei und möglicherweise dem sozialen Fortschritt diene. Also sie haben 8 Punkte geändert und 8 Punkte von 152 Seiten und dann war es plötzlich fortschrittlich. Aber am Anfang saß die CFDT da noch mit drinnen und deswegen gab es mehrere ergebnislose Treffen, wo dann eben Ende Februar beschlossen wurde, ja, wir könnten ja mal demonstrieren, aber am 31. März, also weit rausgeschoben das Datum, damit es noch viel Zeit gibt zum Verhandeln, was ja dann die CFDT auch tat, um eben ihre Position dann zu wechseln. Deswegen, weil die Gewerkschaften am Anfang nur sehr langsam in die Gänge kamen und weil es sehr schwerfällig war und weil es diesen lähmenden Konsens gab und weil das die Rolle der CFDT dafür sorgte, dass auch die anderen erstmal vorsichtig sich äußerten, zumindest was Aktionen betraf, deswegen hat die Jugendbewegung am Anfang die führende Rolle übernommen. Bei den Demonstrationen, die aber vorwiegend unter Beteiligung von Jugendlichen und Studierenden begannen, gab es von Anfang an keine Zurückhaltung, sondern eine absolut auf Eskalation ausgerichtete Polizeistrategie. Bei Gewerkschaftsdemonstrationen ist in Frankreich normalerweise üblich, dass man die Polizei nicht sieht. Die Polizei ist zwar da, aber in Seitenstraßen, in Parallelstraßen, ohne sichtbare Präsenz zu zeigen. Das heißt, man sieht sie nicht, man sieht am Ende, wenn man sich von der Demonstration entfernt, dass dann 10, 20 Mannschaftswagen oder Polizeibusse hinter der Demonstration hinterherzuckeln. Oder man sieht sie in den Seitenstraßen stehen. Aber in der Regel bei Gewerkschaftsdemonstrationen bleiben sie vom Acker. Es stehen 2 oder 3 rum, die den Verkehr regeln und das war's. Bei den Jugenddemonstrationen war es von Anfang an so, dass es Spalier gab, dass es massive Polizeigewalt gab, um vor allem die Versuche, Oberschulen zu besetzen. Und es waren bei den ersten Aktionstagen frankreichweit jeweils zwischen 150 und 200. Um das zu unterbinden, gab es von Anfang an massive Polizeigewalt. Es gab am 17. März heftige Polizeiprügel beim Versuch, ein sozialwissenschaftliches Zentrum der Universität Paris I zu besetzen. Das ist das Zentrum in der Rue Tolbiac. Tolbiac heißt auf Deutsch Zülpig. Das ist ein Ort in der Nähe von Köln, wo im Jahr 496 eine Schlacht stattfand. Und in Köln gibt es auch einen Zülpicher Platz und eine Zülpicher Straße. In Paris heißt es eben Tolbiac. Und in der Rue Tolbiac liegt das Historikerzentrum und das sozialwissenschaftliche Zentrum der Sorbonne. Und es gab einen Versuch, das Ding zu besetzen, um eine Vollversammlung da drin durchzuziehen. was mit massiver Polizeigewalt auch gegen Leute, die sich bereits vom Ort des Geschehens entfernten und die trotzdem zusammengeknüppelt wurden, endete. Es gab am 24. März das Video von einem bereits am Boden liegenden Oberschüler, der zusammengedroschen wird. Der zuschlagende Polizist wusste natürlich nicht oder war sich nicht bewusst, dass er gefilmt wird dabei. Bei einer Schule in einem der ärmsten Stadtteile von Paris, im Osten von Paris, im 20. Bezirk. Das war am 24. März. Das heißt, es gab von Anfang an eine auf erhebliche Eskalation ausgelegte Polizeistrategie. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das musste gestern offensichtlich auch die Polizei Dallas feststellen. Gut, das war natürlich auf etwas geringere Eskalationsebene in Frankreich. Es war aber so, dass sagen wir mal, ein relevanter Teil der jungen Generation, also natürlich ein relevanter Teil von den Jugendlichen und Studierenden, die sich an den Protesten beteiligten, relativ schnell Eskalationsbereitschaft übernahm. Das heißt, relativ schnell dazu überging zu sagen, bei Demonstrationen muss man sich gegen die Polizei notfalls auch mit handfesten Mitteln zur Wehr setzen. Und es ist berechtigt, es ist notwendig und legitim, weil man gesehen hat, wie sie gegen uns vorgehen. Das heißt, es gab von Anfang an eine Eskalationsschwelle, die überschritten wurde. Man hätte sich jetzt denken können, dass das die Regierung bedenklich stimmt und dass die Regierung sich sagt, huch, das könnte uns aus dem Ruder laufen. Das war aber nicht so, sondern die Regierung hat das von Anfang an eingeplant und hat die Eskalationsschraube eher noch weiter gedreht. Und es hatte dann den Effekt, dass einerseits tatsächlich die Kontrolle ein bisschen nicht nur der Regierung, sondern auch den etablierten Verbänden aus den Händen glitt, weil eine der Neuerscheinungen in der diesjährigen Protestbewegung ist zum Beispiel, dass es in Paris als völlig neue Erscheinung diese sogenannten Kopfblöcke gibt. Das heißt, bislang war es so, dass es einen prominenten Block gibt, der eine Demonstration eröffnet. Da sitzen die Vorsitzenden der großen Gewerkschaftsverbände, da laufen die Vorsitzenden der großen Gewerkschaftsverbände. Drumherum wird der Block abgeschirmt durch Ordnerdienste der Gewerkschaften, der auch den ganzen vorderen Demo-Teil abschirmt. Und dahinter laufen dann erst die Gewerkschaften, wenn es Sozialprotestdemonstrationen sind, dahinter Initiativen und Vereine und am Schluss die politischen Parteien. Also wenn es Sozialprotestdemos sind, müssen die politischen Parteien sich am Schluss einreihen. Und Unorganisierte laufen dann entweder irgendwo dazwischen oder nochmal hinter den Parteien. Na, in der Regel laufen sie dazwischen und die Parteien machen wirklich die Nachhut. So, in diesem Jahr ist es so, dass es bei fast jeder Demonstration, bei jeder größeren, einen Spitzenblock gab, der, ich sag mal, eine Mischung aus einem schwarzen Block und einer bunt gemischten Block ist, der also sich der Kontrolle der etablierten Verbände entzog, an dem militante Kräfte, die zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei bereit waren, in manchen Fällen, was manche Individuen betrifft, sie auch suchten, aber die zumindest in der Mehrzahl dazu bereit waren, dass diese Blöcke wie Demonstrationen eröffnen. Und die gingen bis zu 3000 Leuten Beteiligung hoch. Am 1. Mai zum Beispiel hatten wir 3000 Leute in diesem Spitzenblock, also den, ich sag mal, schwarz-bunten Block. Das waren nicht alles Militante, also Leute, die selber bereit waren, sich auch handgreiflich gegen die Polizei zu wehren, aber die schwammen da drin wie ein Fisch im Wasser. Das heißt, der Spitzenblock war schon so, dass er auch diese Leute beschützt hat. Nun gibt es da natürlich verschiedene Dynamiken, die da am Werk sind. Ich würde mal sagen, es gibt die Dynamik erstmal, dass es wachsende Teile der jungen Generation, die wirklich gesagt haben, wir sind bereit, uns das Demonstrationsrecht zu nehmen und uns auch zur Wehr zu setzen, wenn die Polizei uns blöd kommt, wenn die Polizei uns dumm kommt. Es gibt aber auch harte Kerne, ich sag mal, von Leuten, die man in Deutschland unter das Label autonom einordnen würde, die sich zum Teil in Frankreich auf diese politische Vokabeln beziehen, zum Teil auch nicht, oder die Insurrektionalisten sind, für die, sagen wir mal, das Provozieren von gewaltsamen Auseinandersetzungen oder von Glasbruch bei Banken, bei Bankautomaten, Glasbruch an Autos, zumindest Autos bestimmter Marken, Glasbruch aber auch bei Einkaufszentren, für die das eine politische Strategie ist, weil die sich sagen, das bleibt im kollektiven Gedächtnis hängen und das sorgt dafür, dass halt die Radikalität da ist, die irgendwann zum Umsturz führt. Also für die ist es eine politische Strategie. Und dann gibt es natürlich eine Menge, hunderte von jungen Leuten drumherum, die eine gewisse Mut im Bauch haben und für die das natürlich auch, sagen wir mal, ein erstmaliges Erlebnis ist. Das heißt, für die das eben auch sozusagen erlebnisorientierte Freizeitgestaltung ist. Das heißt, es gab eine Zuspitzung von Militanz und es gibt, muss man dazu sagen, es gibt meines Erachtens vor allem bei den bedenklicheren Aktionen, weil es sind nicht alle Aktionen unbedenklich, weil man das Ergebnis betrifft, im Ergebnis sicherlich auch einzelne Provokateure und Polizeispitzen dabei gewesen. Weil, sagen wir mal, dann, wenn es darum geht, eine Polizeiaktion zu provozieren, dann ist es natürlich gut, Agent Provocateur dabei zu haben. Dann gibt es Aktionen, die vielleicht von Dummköpfen, vielleicht aber auch von Provokateuren ausgelöst wurden. Ich denke zum Beispiel an die eingeworfenen Scheiben am Kinderkrankenhaus Hôpital Necker in Paris bei der Zentraldemonstration. Das fand nun wirklich kaum jemand wirklich klasse. Das waren ein oder zwei Individuen, die also auch gefilmt wurden, also behelft, die man natürlich nicht identifizieren kann. Es war auch so, dass die Leute aus der Demonstration, aus dem Spitzenblock, als sie gesehen haben, was da läuft, schnell den Leuten sagten, lasst das, und die ließen dann auch von ihrem Tun ab. Aber das Medienecho war natürlich groß. Also gerade dieses Ding ist auf absolut unverschämte, unverhohlene Weise ausgenutzt worden durch die bürgerlichen Medien und durch die Regierung. Weil es war so, es gab am 11. Juni, am 13. Juni, am Vortag, gab es einen Doppelmord an einem Polizistenpaar, das durch einen Dschihadisten, also einen radikalen Islamisten, verübt wurde in einem Pariser Vorort in Magnanville. Das war am Tag davor. Am Montag und am Dienstag fand die Zentraldemonstration statt. Dieses Polizistenpaar hinterließ ein dreijähriges Kind, das dem Mord auch zusehen musste. Ich glaube, für das Wüten dieses Dschihadisten kann sich niemand auf der Linken begeistern. Mann. Das sind Leute, die man eher als Faschisten als sonst was bezeichnen würde. Nur, das dreijährige Kind befand sich zu dem fraglichen Zeitpunkt in diesem Kinderkrankenhaus, was wirklich niemand wissen konnte. Das heißt, in den Medien wurde eine Verbindungslinie gezogen von den Terroristen, der sich auf den IS bezieht, auf den sogenannten Islamischen Staat, über das Schicksal dieses Kindes, über die Leute, die da Scheiben einwarfen, bis zum militanten Block und von da bis zur Demonstration, weil in dem militanten Block befanden sich bei dieser Zentraldemonstration am 14. Juni auch 40 Gewerkschaftsfahnen der CGT. Weil auch Leute aus der CGT gesagt haben, wir laufen jetzt nicht mehr bloß hinter unseren Vorständen her, sondern wir gucken mal an der Spitze, wo wirklich was los ist. So, das heißt, die Medienpropaganda war gnadenlos. Und in den bürgerlichen Medien fand, ich würde mal sagen, ab Mai ein Umschalten statt, wo wirklich phasenweise nur noch die Gewaltfrage zur Wahrnehmung der Demonstrationen, wo die Demonstration nur noch durch das Prisma der Gewaltfrage oder der sogenannten Gewaltfrage wahrgenommen wurden. Das führte interessanterweise zu keinem Zeitpunkt zu einem Umkippen der öffentlichen Meinung. Es war also nie so, dass die öffentliche Meinung umgekippt wäre und gesagt hätte, okay, wenn das so läuft, dann sind wir für die Regierung, dann sind wir für das Gesetz, vielleicht ist das Gesetz doch nicht so schlimm. Sondern es gab bis zum Schluss, also bis in dieser Phase, wo ja das Gesetz, wie gesagt, kurz vor der Verabschiedung steht, gibt es Mehrheiten von plus minus 70%, egal wer die Umfrage durchführt, gegen das Gesetz. Es gab bis zum Schluss, also ich habe jetzt in den letzten 14 Tagen keine Demonstration mehr über die Mobilisierung gesehen. Die Protestmobilisierung geht auch zurück. Aber bis vor 2 Wochen gab es 60%ige Mehrheiten von Leuten, die sagten, jawohl, wir finden die Protestmobilisierung berechtigt. Das Anliegen ist berechtigt und wir sehen dem, was passiert, auf den Straßen mit Sympathie und Solidarität entgegen. Also natürlich nicht dem Scheibenwurf beim Kinderkrankenhaus, aber der Tatsache, dass die Leute da mobilisieren und demonstrieren, der sehen wir mit Sympathie und Solidarität entgegen. Durch fast alle politischen Lager, mit einer Ausnahme, die konservativ-wirtschaftsliberale Rechte. Nicht die extreme Rechte, bei der sagen sogar 72%, dass sie das richtig finden, dass die Leute demonstrieren. Aber bei der konservativ-wirtschaftsliberalen Rechte ist es eine Minderheit. Sonst ist es in allen Lagern eine Mehrheit, die sagt, wir finden die Proteste im Kern richtig. So, das heißt, es gab keinen Rückfluss der Unterstützung in der öffentlichen Meinung. Was es aber gab, war einen Rückgang bei aktiven Teilnehmerzahlen. Wir hatten jetzt schon mehrfach, also was ich in meinem eigenen Leben mitbekommen habe, waren soziale Protestbewegungen in Frankreich im Herbst 1995, im Frühjahr 2003, im Frühjahr 2006, 2003 ging es um die Rentenreform, 2006 ging es um den Kündigungsschutz und dann wieder von Mai bis November 2010, damals sogar 6 Monate lang, ging es auch gegen die Rentenreform. Leider endete es mit einer Niederlage. Das waren alles soziale Bewegungen, wo es in Spitzenzeiten 2 Millionen Menschen waren, die gleichzeitig auf der Straße waren. Das haben wir in diesem Jahr nie erreicht. Obwohl die Mehrheitsverhältnisse in der Gesellschaft klar waren, obwohl ein 70%iger Block in der Gesellschaft das geplante sogenannte Arbeitsgesetz ablehnt. 70% heißt 95% der Lohnabhängigen. Weil zur Gesellschaft gehören auch Rentner und Selbstständige und Freiberuflerinnen und Unternehmer mit dazu. Und noch nicht berufstätige, jüngere Leute. Das heißt, obwohl es nun so absolut klare Mehrheitsverhältnisse gab, klarere als bei mancher sozialen Bewegung davor, war das Maximum, also wenn wir jetzt realistische Zahlen nehmen, nicht Propagandazahlen. Bei Demonstrationen in Frankreich ist es in der Regel so, die Gewerkschaft geben eine Zahl raus, die zu hoch ist, wenn man realistisch kalkuliert. Also realistisch kalkuliert heißt, man guckt sich, wie lange dauert die Demo und wie breit sind die rein und hat sie Löcher. Das mache ich in der Regel. Bei jeder Demonstration versuche ich den Anfang und das Ende zu sehen. Wenn man realistisch kalkuliert, sind die Gewerkschaftszahlen immer zu hoch und die Polizeiangaben sind immer zu niedrig. In der Regel beträgt die Spannbreite 1:4 und in der Regel liegt die quantitative Wahrheit in der Mitte. Nicht die Wahrheit bei den Inhalten, das ist eine völlig andere Frage, aber die quantitative Wahrheit liegt in der Regel ziemlich genau in der Mitte. Wir hatten jetzt einen Ausreißer bei der Zentraldemonstration am 14. Juni, weil es eine landesweite Demonstration war, ging es um so viel, dass die Spannbreite zwischen Polizeizahlen und Veranstalterzahlen nicht 1:4 betrug, sondern 1:11. Und die CGT sagte 1 Million in Paris, 1,3 Millionen frankreichweit, die Polizei sagte 70.000. Die Wahrheit lag bei plus minus 300.000, würde ich sagen. In Paris plus minus 300.000 und in anderen Städten waren auch nochmal kleinere Demonstrationen. So, aber das Licht, das ist nicht unbeträchtlich, vor allem bei Demonstrationen, wo die Leute hingehen und wissen, sie nehmen gewisse Risiken in Kauf. Und jetzt sprechen wir gleich auch noch von der Repression, die natürlich gerechtfertigt wird durch das Prisma Gewaltfrage, durch die Demonstrationen in der Öffentlichkeit rüberkommen, wenn sie die Öffentlichkeit sie über die Medien wahrnimmt. Das sind aber trotzdem Zahlen, die weit unter dem liegen, was 2006 zum Beispiel beim Kampf gegen den Kündigungsschutz, sondern für die Verteidigung des Kündigungsschutzes der Fall war. Damals hatten wir Demonstrationen, wo frankreichsweit 2-3 Millionen Leute auf der Straße waren. Und die Paris 300.000-500.000. Der Unterschied in der Beteiligung war real. Der Unterschied lag daran, dass viele gesagt haben, wir finden es richtig, dass die Leute demonstrieren, aber ich überlasse es trotzdem den Jüngeren, es zu tun. Und begleite es mit Sympathie, aber von draußen. Es hat damit zu tun, dass erstens die Message, die über die Medien rüberkam, war, bei den Demonstrationen könnte es abgehen. Also erstens, es könnte Auseinandersetzung geben und zweitens hatten die Leute auch mitbekommen, dass es Repression gibt. Am Anfang die Repression durch Knüppel, durch massive Tränengaseinsätze, mit denen ganze Demonstrationsteile eingesetzt wurden, eingegast wurden. Am Schluss, in der letzten Phase, ab Juni durch massive Kessel, durch eine Demonstration, die nur stattfinden konnte auf einer Route, die 500 Meter lang war und einen Kreis gehen musste, am 23. Juni. In der letzten Phase gab es zweimal, am Dienstag, den 28. Juli und jetzt wieder am Dienstag, den 5. Juli, eine Umstellung durch die Polizei des Pariser Gewerkschaftshauses mit der Auflage, es kommen die Leute nur raus, die sich einzeln durchsuchen lassen und ihre Personalien feststellen lassen. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute, die den schwarz-bunten Block machen wollten, sich in Räumen innerhalb des Gewerkschaftshauses getroffen hatten. Aber dass die Polizei ein Gewerkschaftshaus mitten in Paris umstellt, hat eine neue Qualität. Wir haben ein Mitglied des Ordnerdienstes der CGT, und das ist vom Profil her niemand, den man dem schwarzen Block zurechnen würde, der am 5. Juli festgenommen worden ist, der noch immer nicht frei ist, was natürlich auch eine neue Qualität ist, da wird jemand vom polizeilichen Ordnerdienst hops genommen, das hätten die sich früher nie getraut. Das heißt, es gibt einfach auch eine neue Qualität von Repression, das muss man so sagen. Mit Kesseln, mit Tränengas natürlich, massiv, mit Reizgranaten, mit Leuten, die auch zum Teil wochenlang im Koma lagen, das war in Paris am 26. Mai der Fall für einen Fotografen, der fotografierte bei. Die große Demo hat sich schon aufgelöst, aber es gab eine Nachdemonstration, wo Leute die Freilassung eines festgenommenen jungen Gewerkschafters erzielen wollten und dann wurde er durch einen Granatsplitter an der Schläfe getroffen. Das heißt, die Leute sagten sich einfach auch, es gibt nicht vorher kalkulierbare Risiken, wenn man sich an der Demonstration beteiligt. Das heißt, wenn ich Kinder habe und die Kinder am Abend vom Kindergarten oder von der Schule abholen muss, wenn ich vielleicht sportlich nicht mehr so gut dabei bin, ab einem gewissen Lebensalter nimmt das, ja, sagen wir mal, im Durchschnitt ab. Oder wenn ich Vollzeit arbeite und es mir nicht erlauben kann, am nächsten Tag nicht zur Arbeit zu erscheinen, weil ich sozusagen noch einen dicken Schädel habe durch Tränengas oder Knüppeleinwirkung, dann begleite ich das aus der Ferne. Wohlwollend, mit Sympathie, aber aus der Ferne. Das heißt, wir haben tatsächlich Beteiligungszahlen, die wesentlich niedriger sind als 2006, als 2010, obwohl die Bewegung dieselbe Rückendeckung hat wie damals. Das ist, glaube ich, ein Ausfluss auf dieser Strategie der Spannung, dieser Eskalationsstrategie, die einfach gefahren worden ist und die uns noch eine Weile begleiten wird. Deren Folgeerscheinungen werden uns noch eine Weile... Der Ausnahmezustand spielt sicherlich eine Rolle, weil die Polizei sich ermutigt fühlt. Also er spielt nicht direkt eine Rolle. Der Ausnahmezustand wird sie erlauben, Demonstrationen zu verbieten. Das ist aber bei den Demonstrationen nicht gemacht worden. Einmal lag es in der Luft, die Verbotsdrohung bei der Demo vom Donnerstag, den 23. Juni, die dann stattfinden durfte, aber wie gesagt, in diesem Käfig, diesem Wanderkäfig, also vierfache Polizeiabsperrung mit vierfacher Personenkontrolle und dann mit Demo-Hut, die 500 Meter lang ist und dann geht's zurück, dann geht's im Kreis. Auf eine Gesamtroute von 1,5 Kilometern. Das war natürlich auch ein Grund, warum die Beteiligung dann abbröckelte, weil viele Leute gesagt hätten, das mache ich dann doch nicht mit. Es waren aber trotzdem 30.000 Leute da noch, also realistisch 30.000 Leute. Mit Bestandteil dieser Eskalationsstrategie war es im Übrigen, Auseinandersetzungen zu provozieren. Es war jetzt auch nicht immer so, dass das alles völlig reibungslos unter den beteiligten Kräften ablief, sondern es gab am 12. Mai, das war der Tag, wo über den Misstrauensantrag abgestimmt wurde, als zum ersten Mal die Regierung die Vertrauensfrage gestellt, also die Parlamentsdebatte abgebrochen hatte. An dem 12. Mai hat die Polizeipräfektur, also die politische Führung der Pariser Polizei, am Morgen eine Presseerklärung rausgehauen und hat erklärt in dieser Presseaussendung, die auch auf ihrer Webseite veröffentlicht wurde, wir arbeiten so wunderbar gut zusammen mit den Ordnerdiensten der Gewerkschaften gegen die Chaoten. Auf Französisch sagt man entweder Voyou, das heißt Ganoven, oder man sagt Casseur, das heißt Kaputthauer, Kaputtmacher. Das sind die Begriffe, die man benutzt, wo man in Deutschland Chaoten sagen würde. Die Reaktion ließ natürlich nicht auf sich warten. Das heißt, die Kräfte, die angesprochen waren, erhielten die Message, die Ordnerdienste der Gewerkschaft arbeiten mit der Polizei gegen uns zusammen. Das heißt, was es gab, war eine Attacke mit Wurfgeschossen und mit Steinen von plus minus 300 Leuten auf die Ordnerdienste der Gewerkschaften, obwohl die Nachricht nicht stimmte. Weil die Ordnerdienste der Gewerkschaften haben immer gesagt, wir sind nicht da, um Hilfspolizei zu spielen, sondern wir schützen die Demo gegen Angriffe von außen. Was aber Leute außerhalb der Demo machen, und selbst wenn wir es nicht billigen, wir finden es jetzt nicht gut, irgendwie Scheiben einzuwerfen, aber was Leute außerhalb der Demo machen, wenn die Demo nicht bedroht ist, geht uns nichts an. Also wir sind nicht dafür da, um innerhalb der Demo oder am Rande der Demo Hilfspolizeiaufgaben wahrzunehmen. Genau das suggerierte aber diese Presseaussendung der Pariser Polizeipräfektur, die dann diese Auseinandersetzung auch provoziert hat. Also am 12. Juni, um 12. Mai, pardon, handelt es sich um eine Attacke gegen die Ordnerdienste der Gewerkschaften, die dann in der Woche drauf, am 17. Mai ihrerseits mit einer Attacke, die es auch in sich hatte, antworteten, also gegen den vermummten Block. Das heißt, es wurden solche Auseinandersetzungen auch herbei provoziert. Ich würde das als Operation psychologische Kriegsführung bezeichnen. Dieses ganze Eskalationsmilieu hat eben dazu beigetragen, dass wir eine zwar mit massivem Rückhalt ausgestattete soziale Bewegung haben, aber eben eine, die jetzt nicht Millionen auf die Straßen mobilisiert, wo sie es könnte vom Rückhalt her, den sie hat. Ich glaube, diesen Kontext muss man sehen. Ja, und also wie gesagt, Demonstrationsverbote gab es keine, aber natürlich der Ausnahmezustand hat das bewirkt, dass im Kopf der Polizisten, die sich mehr rausnehmen können, weil sie ja erstens gestresst sind durch den Ausnahmezustand, haben sie mehr Einsätze. Und zweitens, weil sie ja sozusagen die Nation jetzt schützen in einem besonderen Spannungszustand. Das heißt, für die Polizei hat es einfach auch psychologisch, übersetzt sich das mit der Message, ihr könnt euch alles rausnehmen. Der Ausnahmezustand gilt noch, also er gilt ja seit dem 14. November Mitternacht, also dem Tag nach den mörderischen Attentaten vom 13. November, nach dem Terrorattentat vom 13. November in Paris. Und der Ausnahmezustand wurde dreimal verlängert. Obwohl es jetzt keine Hinweise auf neuerliche IS-Attentate gäbe, also die Hoffnung, dass es dabei bleibt natürlich, aber er wurde jetzt wegen der Fußball-EM nochmal verlängert, bis zum 26. Juli und wir werden eben im Laufe dieses Monats sehen, ob er nochmal verlängert wird, was durchaus als möglich gilt. Der Rest wird man abwarten. So, jetzt will ich noch zwei Akteure nennen, kurz und damit zum Schluss kommen. Wir nannten schon die Jugendbewegung, wir nannten natürlich die Gewerkschaften. Jetzt gibt es noch zwei Akteure, das eine ist die Platzbesetzerbewegung. Die Tatsache, dass es eine Kluft gab zwischen der Jugendbewegung, die zum Teil eher militant sich orientierte, die zum Teil eher militant auftrat, und den Gewerkschaften. Und die Tatsache, dass gleichzeitig die Beteiligung zwar am Anfang gut war, also ich glaube, die stärkste Beteiligung hatten die Demonstrationen am 31. März mit zwischen 500.000 und 1 Million frankreichweit, aber die Tatsache, dass die Gewerkschaften dann erst wieder Wochen später demonstrieren wollten, die hat die Platzbesetzerbewegung auf den Platz gerufen. Das heißt, es gab das Ansinnen zu sagen, okay, die Gewerkschaften allein reißen es nicht, weil sie zu lange abwarten zwischen zwei Mobilisierungsterminen und weil es eben auch die Kluft zwischen der Jugendbewegung und den Gewerkschaften gibt. Jetzt besetzen wir den öffentlichen Raum, auch außerhalb der regulären Demonstrationszeiten, auch nächtens, und nutzen das sozusagen als Forum für Diskussionen über gesellschaftliche Alternativen. Im Kern ist es natürlich ein, ich sag mal, radikaldemokratisches Projekt mit einem basisdemokratischen Ansatz. Da gibt es natürlich auch verschiedene Aspekte. Da gibt es Leute, die diskutieren um des Diskutieren Willens, weil sie es als gesellschaftliches Experiment betrachten, und andere, die das nervt, weil sie sagen, lasst uns doch lieber aktionsorientiert diskutieren. Also diskutieren schon, radikaldemokratische Verfahrensprinzipien schon, dass die Entscheidung von der Basis ausgeht, aber dann nicht stundenlang, wie man jetzt verfährt, sondern schon auch, um zum Schluss zu kommen, zu konkreten Aktionen. Das sorgt dann auch dafür, dass es oft neben den Platzversammlungen, die ja in Paris auf der Place de la République stattfinden, auf dem zentralen verkehrsberuhigten Platz, dass es nebendran regelmäßig auch Parallelveranstaltungen im Gewerkschaftshaus gab von Leuten, die sagten, das nervt uns, das dreht sich um sich selbst, wir wollen mehr aktionsorientiert, ein bisschen avantgardistisch auch, aber mehr aktionsorientiert diskutieren. Es gibt, sagen wir mal, wer nimmt an dieser Platzbesetzung teil? Ich spreche in Präsenz, weil die gibt es noch, die gibt es auch quantitativ auf einem niedrigeren Niveau, als es schon der Fall war. Wir hatten im April regelmäßig Platzbesetzerversammlungen, an denen bei Vorversammlungen 2.000, 3.000 Leute an Abenden teilnahmen, jetzt in Paris. Es gab auch Versammlungen, die natürlich kleiner waren, in anderen Städten, in bis zu 60 Städten zeitweise. Es gibt in einigen Städten auch immer noch diese Versammlungen, in anderen sind sie eingeschlafen. Im Moment haben wir Versammlungen, wo eher 300 kommen, aber es gibt sie noch. Es findet immer noch statt. Also ein wesentlicher Faktor war da einfach auch der Wetterfaktor, weil im Juni hatten wir wochenlange Regenschwämme und Anfang Juni hatten wir eine Sintflut auf dem Platz. Das heißt, auf dem Platz hätte man Schwimmübungen veranstalten können. Da finden sich dann halt noch ein paar Dutzend Wackere unter Plastikplanen ein. Also sozusagen die materiellen Verhältnisse und in diesem Fall die Wetterverhältnisse sind halt auch ein Faktor, den man nicht wegdenken kann. Aber es gibt sie noch, die Platzbesetzerbewegung. Wer befindet sich... Die Platzbesetzerbewegung. Also Nuit debout, aufrecht durch die Nacht oder wach durch die Nacht. Wer findet sich da ein? Ich würde sagen, erstmal auch jüngere Generationen, sicherlich auch eher Leute mit intellektuellem Hintergrund, also Leute, die studieren oder studiert haben. Auch prekär Beschäftigte, jetzt weniger Vollzeitbeschäftigte, weil wenn man in der Woche 35 oder mehr Stunden arbeitet und dann vielleicht auch noch andere Verpflichtungen hat, persönliche oder familiäre, dann ist es schwierig, wenn man sagt, um 16 Uhr treffen sich die Kommissionen, um 18 Uhr ist die Vollversammlung, die dann um 19 Uhr beginnt und das Ganze endet dann um Mitternacht. Wenn man Vollzeit arbeitet, puh, also. Aber sagen wir mal, Leute, die Zeit haben, entweder weil sie nicht so viel arbeiten können oder nicht so viel arbeiten wollen, wie es Vollzeit entsprechen würde, die Intermittents du Spectacle, das sind die diskontinuierlich Beschäftigten, Kultur, Menschen in Kulturberufen, die ja in Frankreich einen besonderen sozialrechtlichen Status haben, um den sie auch immer wieder kämpfen dafür, dass er nicht abgeschafft wird, die also in auftragslosen Perioden aus der Arbeitslosenkasse Unterstützung erhalten. Also das ist ein Status, für dessen Erhalt sie in diesem Jahr erfolgreich gekämpft haben. So, wir haben Menschen mit Hintergrund, wenn es vorherigen Erfahrungshintergrund gibt, häufig aus der Ökologiebewegung, häufig aus der Migrantensolidarität und aus dem antirassistischen Bereich. Wir haben vereinzelt Leute, das haben sich immer wieder Leute zu Wort gemeldet, die sagen, ich bin zum Beispiel gewerkschaftlicher Vertrauensmensch oder ich bin in der und der Gewerkschaft, auch wenn ich der Führung nicht über den Weg traue. Es gab also immer wieder auch Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen, das war aber trotzdem was, was parallel zu den gewerkschaftlichen Aktionen und unabhängig von ihnen lief. Es gab aber zeitweilig auch eine Konvergenz, nämlich als ein Teil der Gewerkschaften, die CFDT war schon nicht mehr dabei, beschloss, jetzt mal einen Zahn zuzulegen ab Ende April, weil die Regierung auch einen Zahn zulegte und den Gesetzentwurf ins Parlament gab zu Beratungen dort und sich also anschickte, ihn wirklich verabschieden zu lassen, den Entwurf. Da gab es dann wirklich auch die Gewerkschaftsspitzen, die auf den Platz gekommen sind und es gab einen denkwürdigen Abend am Abend des 28. April mit 3.000 Menschen auf dem Platz, als der Generalsekretär, also in Anführungszeichen der oberste Chef der CGT, des stärksten Gewerkschaftsverbands, auf dem Platz gesprochen hat. Und zwar jetzt nicht so, Platz, da hier komme ich, sondern da waren 20 Leute auf der Redeliste. Die Redeliste wurde abgearbeitet und er sprach als Letzter. Er hat aber brav, artig gewartet, bis er dran kam. Und er hat dann auch gesagt, wir müssen zusammen an einem Strang ziehen, sonst kriegen wir die Sache sowieso nicht gewuppt. Und es gibt Leute, die den Gewerkschaften vorwerfen, dass wir nicht zum Generalstreik aufrufen. Das war bis dahin auch nicht der Fall. Ich bin durchaus dafür, das zu tun, nur, und ich behaupte sogar, dass er damit recht hat, das ist nicht so einfach, wie manche das darstellen, dass es reicht, dazu aufzurufen, sondern das muss man tatsächlich auch aufbauen. Das heißt, das Kräfteverhältnis muss von den Unternehmen und den Branchen her aufgebaut werden. Er hat aber schon so gesprochen, in dem Sinne, dass es wünschenswert wäre. Das war die Phase, wo das dann auch begann. Also das war sozusagen verkündet vom Platz, wo die Platzbesetzerbewegung gleichzeitig war. Also die ganzen Prekären, die Intellektuellen, die Jüngeren, die nicht gewerkschaftlich Gebundenen. Jetzt kommt der letzte Akteur, nämlich die Streikbewegung. Die setzen dann auch ein. Also zuerst hat das mit einer Bewegung zu tun, die vorwiegend um Demonstrationen herum aufgebaut war, aber wenig Streiks beinhaltete. Es gab einen Sektor, der streikte, aber nicht wegen dem Arbeitsgesetz, sondern für eigene Belange. Die Eisenbahner, die Bahnbeschäftigten und auch die Pariser Metro- und Buslinienbeschäftigten, also Nahverkehrsbetriebe, die streikten am 9. März und am 31. März. Man hat im Übrigen die Demonstrationstermine auf die Tage gelegt, wo die streikten. Die streikten aber aus einem anderen Grund, nämlich um Bedrohungen für die Arbeitsbedingungen bei diesen Transportunternehmen abzuwehren. Also die hatten sozusagen ihre eigene Agenda, ihre eigenen Anliegen, unternehmensintern, und dann hat man gesagt, aber aus Solidarität legen wir die sonstigen Demonstrationstermine auf diese Streiktage. Als die Demonstrationen und auch die Platzbesetzung, die am 31. März begann, es nicht erreicht hatten, den Gesetzentwurf zu stoppen, kam es dann zu Streikbewegungen, die sich, ich sag mal, ab dem Pfingstwochenende, beziehungsweise ab dem Wochenbeginn nach dem Pfingstwochenende zuzuspitzen begannen. Also das Wochenbeginn nach dem Pfingstwochenende war entweder der Pfingstmontag, der 16. Mai, oder der Dienstag, der 17. Mai. Da begann es zunächst mit dem Fernfahren, mit den Lkw-Fahrern. Die legten tatsächlich einiges, die legten sich quer und legten dadurch einiges lahm. Die unterbrachen zum Beispiel, noch bevor der Raffineriestreik begann, der eine Woche später losging, die unterbrachen zum Beispiel die Treibstoffversorgung, indem sie mehrere Depots, wo also Treibstoffvorräte, Kraftstoffvorräte lagern, blockierten. Die Fernfahrer brachen dann aber nach einer Woche wieder aus der Streikfront raus. Deswegen, weil was die Regierung ihnen angeboten hat, war, dass sie sagten, okay, das, was ihr für euch in eurer Branche fordert, das gestehen wir euch zu. Wir geben sozusagen auf allen Gebieten nach. Wir lassen Ballast ab. Wir geben allen Forderungen nach, außer denen, die das Arbeitsgesetz gefährden. Das heißt, wir bringen Opfer, wir geben, was weiß ich, Anfang Juni streikten die Fluglotsen. Die Fluglotsen streikten gegen Stellenabbaupläne, die sozusagen natürlich auch die Sicherheit im Luftverkehr beeinträchtigt hätten. 2017, 2018, 2019 sollten da tausende Stellen verschwinden. Dann hat die Regierung gesagt, nein, nein, okay, Stellenabbau ist vom Tisch, die Stellen belassen wir, so wie sie waren. Das war sozusagen das Muster, mit dem die Regierung im Wesentlichen auf die Streiks reagiert hat. Die ersten waren, wie gesagt, die Fernfahrer. In der Woche vom 16. bis zum 20. Mai, da war es so, dass die Regierung sagte, gut, wir verabschieden ein Dekret, eine Rechtsverordnung, die garantiert, dass die Lenkzeiten, die Fahrzeiten in den LKWs nicht hochgesetzt werden, wenn das Gesetz es jetzt künftig erlauben wird, die Arbeitszeiten zu verlängern, durch Betriebs- oder durch Unternehmensvereinbarung. Die Fernfahrer werden davon nicht betroffen sein, sondern die Fernfahrer werden ausgeklammert. Dann hatten natürlich die Fernfahrer im Wesentlichen, was sie wollten, und vor allem, sie waren tatsächlich nicht mehr in ihrer unmittelbaren Situation bedroht. Es gab jetzt natürlich noch einen harten, gewerkschaftlich organisierten Kern, der gesagt hat, wir machen weiter zusammen mit den Kollegen in den anderen Branchen, aber das Gros der Streikbewegung war damit vom Tisch, hat sich damit beruhigt. Als nächstes kamen die Raffinerien und dann ab Ende Mai auch wieder die Bahnbeschäftigten. Auch da war es so, dass sich jeweils sozusagen branchenbezogene Sachen und die Abwehr dieses geplanten Arbeitsgesetzes ineinander verschränkten. Bei den Raffinerien ging es auch um Stellen und um Einstellen von Raffineriekapazitäten. Da stand aber das Arbeitsgesetz stark im Vordergrund. Die haben auch drei Wochen lang durchgestreikt in den Raffinerien. Und bei der Bahn war es, wie erwähnt, so, dass es auch Angriffe auf die Arbeitsbedingungen und eben auch auf die Arbeitszeitregelungen innerhalb der Bahn gibt. Bei der Bahn war es die Politik der linkeren Gewerkschaften, vor allem von Süd-3, Süd-3 ist eine linke Basisgewerkschaft, zu sagen, natürlich, wir verknüpfen das und wir sagen, wir sind gegen das Arbeitsgesetz für alle Beschäftigten und wir sind gegen die Kollektivvereinbarung, die man uns aufs Auge drücken will bei der Bahn. Also bei der Bahn ging es darum, dass 20 Ruhetage im Jahr weggefallen werden. Dann gab es bislang 52 Doppelruhetage im Jahr, also entweder Wochenende oder sonst zwei zusammenhängende Ruhetage, Dienstag und Mittwoch zum Beispiel. Und die sollten in 40% der Fälle künftig auseinandergepflückt werden können. Das ist also kein Doppelruhetage mehr sind, sondern nur noch einfache Ruhetage. Und es nur noch 30 Doppelruhetage geben soll. Dann sollten die Bahnbeschäftigten, zum Beispiel die Lokführer, Lokführerinnen, bis zu einer Stunde vorher erfahren können, dass der Plan sich geändert hat. Also, dass sie zum Beispiel am kommenden Tag doch keinen Ruhetag haben oder dass sie eine Stunde später anfangen oder eine Stunde früher. Das war alles geplant bei der Bahn. Das hängt mit dem Arbeitsgesetz zusammen, weil der Artikel 49 in dem Kollektivabkommen, das die Direktion vorlegte, dass es also vorsieht, dass einzelne Betriebe im Transportsektor ungünstigere Bedingungen als die Branchenbedingungen aushandeln dürfen, das ist die genaue Kopie des Artikels 2 des Arbeitsgesetzes. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang. Die linkeren Gewerkschaften sagten also, wir verkoppeln das miteinander, wir streiken dafür, dass das Arbeitsgesetz vom Tisch ist und für unsere spezifischen bahnspezifischen Forderungen. Aber die rechteren Gewerkschaften, unter anderem die CFDT, die waren von Anfang an dagegen und haben gesagt, von dem Kampf gegen das Arbeitsgesetz wollen wir nichts wissen. Aber leider war das bei der Bahn auch die Politik der CGT, also des stärksten Dachverbands. Die CGT ist auch die stärkste Einzelgewerkschaft bei der Bahn. Ich habe vorher erwähnt, dass seitdem die einigende Klammer, die früher im Gewicht, im politischen Gewicht der französischen kommunistischen Partei bestand, seitdem diese einigende Klammer weg ist, gibt es offene, sehr offene und demokratische und kontroverse Diskussionen in der CGT. Es gibt aber auch unterschiedliche Strategien, die zum Teil konträr zueinander sind, die gegenläufig sind. Es gibt also auch unterschiedliche Branchenverbände, die unterschiedliche Politik machen. Die CGT bei der Eisenbahn gehört leider zu den rechtesten Branchenverbänden bei der CGT. Das heißt, die CGT bei der Eisenbahn gehört zu denen, die gesagt haben, am liebsten, von dem, was die anderen Beschäftigten betrifft, das interessiert uns nicht, dieses Arbeitsgesetz. Beschränken wir uns doch auf einen Forderungskatalog, der die Bahn betrifft. Wie gesagt, es gab aber diesen inhaltlichen Link, diesen inhaltlichen Konnex zwischen dem, was die Bahn betrifft und dem, was das Arbeitsgesetz betrifft. Bei der Bahn gab es den Streik auch 14 Tage lang und dann wurde ein Entwurf vorgelegt, in der 2. Juniwoche für ein günstigeres Kollektivabkommen, also Branchen- und Betriebsunternehmensabkommen bei der Bahngesellschaft. Bei der Bahn, das heißt, da wird gesagt, okay, die ganzen Angriffe auf die Arbeitszeit sind vom Tisch, das haben sie alles fallen lassen. Es gibt aber noch eine Öffnungsklausel, das heißt, die Möglichkeit, künftig in Einzelbetrieben Ausnahmebedingungen auszuhandeln, die ungünstiger ausfallen. Das ist eine Öffnungsklausel. Das ist immer noch ein Skandal, aber sozusagen für das Gros der Bahnbeschäftigten ist es erstmal vom Tisch, was es alles an Angriffen gab. Damit ist der Streik dann langsam auch zurückgegangen und das Kollektivabkommen, also was mit dem Abkommen passiert ist, das wird in Kraft treten, weil die beiden Gewerkschaften zusammen die Mehrheit haben, die CGT und SU3 sind zwar beide gegen das Abkommen, das durch rechtere Minderheitsgewerkschaften unterzeichnet wurden, aber SU3 hat gesagt, wir nutzen unser Vetorecht. Ich habe vorher erwähnt, dass die Mehrheitsgewerkschaften Vetorecht besitzen, aber die CGT, der Branchenverband, hat gesagt, wir sind dagegen, wir unterschreiben nicht, aber das Vetorecht nutzen wir auch nicht. Das heißt, wir geben de facto doch grünes Licht. Weil die wichtigsten Verschlechterungen sind verhindert worden, auch wenn die Öffnungsklausel dann nachher doch wieder, hinterher manches vielleicht doch wieder mit dem Arsch einreißt, was man vorhin mit den Händen aufgebaut hat. So, warum sind die Streiks abgebröckelt? Das eine habe ich erwähnt, in fast allen Branchen und Unternehmen wurde Ballast abgeworfen. Das heißt, man hat gesagt, okay, wir geben euch, was ihr wollt, außer das Arbeitsgesetz, um das zu retten. Das zweite ist, Streiken kostet Geld. In Deutschland bekommt man Geld, Streikgeld von den Gewerkschaften. In Deutschland kontrollieren aber auch die Gewerkschaften, wann die abhängig Beschäftigten streiken dürfen und wann nicht. Denn wenn keine Gewerkschaft aufruft, ist ein Streik illegal und kann also auch geahndet werden. In Frankreich kontrollieren die Gewerkschaften nicht, wann abhängige Beschäftigte streiken dürfen. Die rufen zwar oft zu Streiks auf und organisieren sie. Sie kontrollieren aber weder den Anfangs-, den Ausgangszeitpunkt noch das Ende. Und wenn abhängig Beschäftigte streiken wollen, dort wo keine Gewerkschaft dazu aufruft, dann können die das rechtlich. Die Gewerkschaft kontrolliert die Auswirkungen des Streikrechts also nicht, sie bezahlen aber auch nicht. Das hat auch mit geringeren Mitgliederzahlen zu tun. Da möchte ich jetzt, was den Organisationsgrad betrifft, das gehört zu meinen Schlussworten, davor warnen, wie deutsche Medien es tun, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ich sage, die deutschen Gewerkschaften sind so stark und die französischen sind so schwach, weil in Deutschland beträgt der Organisationsgrad 25%, kommt es noch hin. In Frankreich beträgt er nur 8%. In Frankreich sind die Gewerkschaften Aktivverbände. Das heißt, die Mitglieder, die drin sind, die wollen da was. Die wollen was bewegen. In Frankreich ist man nicht wegen materieller Vorteile bei der Gewerkschaft. In Deutschland sind nicht alle, aber viele Mitglieder in der Gewerkschaft wegen Rechtsschutz. Gut, wenn Leute Rechtsschutz wollen, in Frankreich gibt es Rechtsberatung auch für Nichtmitglieder. In Deutschland ist man in der Gewerkschaft wegen dem Tarifvertrag, weil die Vorteile des Tarifvertrags zumindest theoretisch auf die Gewerkschaftsmitglieder beschränkt sind. In der Praxis läuft es anders, damit die Leute nicht massenhaft in die Gewerkschaft eintreten. Aber zumindest rechtlich genießen nur die Gewerkschaftsmitglieder die Vorteile aus dem Tarifvertrag. Das gibt es in Frankreich nicht. Der Kollektivvertrag gilt für alle. Wenn er rechtmäßig zustande gekommen ist, gilt er für alle abhängig Beschäftigte, egal ob sie in der Gewerkschaft sind oder nicht. In der Regel weiß der Arbeitgeber auch nicht, wer alles in der Gewerkschaft ist. In Deutschland bekommt man Streikgeld für die Gewerkschaft, das gibt es in Frankreich nicht. Historisch war das kein Problem. Erstens, als die Leute noch sozusagen über etwas mehr Kaufkraft verfügt und sagt, sie schreiben ist etwas Selbstloses, was man nicht nur für sich, sondern auch für andere tut, da will man sich nicht bezahlen lassen für. Heute, wo die Kaufkraft gesunken ist, sieht das natürlich anders aus. Und das Kräfteverhältnis zwischen den Klassen ist ungünstiger. Zweitens, lange Zeit war es so, dass man nach dem Streik noch einen Nachstreik durchführte, um den Arbeitgeber zu zwingen, die Streiktage doch zu bezahlen. Den Arbeitgeber, nicht die Gewerkschaft. Um eben zu sagen, es war ja deine Schuld, weil du nicht nachgegeben hast in den Verhandlungen oder gar nicht verhalten wolltest. Du hast uns ja dazu gezwungen zu streiken, also zahl mal. Im öffentlichen Dienst war es so, dass die Direktoren oft ein Interesse hatten zu bezahlen, weil, wenn die dieses Jahr ihre Mittel nicht ausschöpfen, dann gibt es im nächsten Jahr weniger von oben. Wenn ein Direktor eine Abteilung anführt und der braucht seine Mittel nicht auf, dann wird gesagt, ihr braucht ja weniger. So, das hat der Staat aber spitz bekommen und hat da auch die Schraube angedreht und gesagt, nee, also Streikgelder bezahlt werden nicht und wir regeln das dann schon so, dass es deswegen nicht weniger Geld gibt. Und früher gab es auch Streikunterstützung, Solidaritätskassen, zum Beispiel von KP geführten Rathäusern. Das gibt es noch, aber wesentlich weniger als früher. So, diese ganzen Faktoren fallen weg und die Kräfteverhältnisse sind ungünstiger. Das heißt, die Leute verlieren massiv Geld und diese ganzen Auffangmechanismen, die es früher gab, die gibt es nicht mehr. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich... Bei den letzten Vorträgen habe ich gesagt, zum ersten Mal, aber ich habe noch mal in meine eigenen Artikel geschaut, das stimmt gar nicht, nicht ganz zum ersten Mal, aber fast zum ersten Mal, tatsächlich Streikkassen. Manchmal durch Gewerkschaften organisiert, durch Branchenverbände der CGT zum Beispiel, die im Internet und, also entweder vor Ort, dass man da irgendwo hingeht und einen bezahlen kann, Geld, oder auch im Internet, zur Beteiligung an Streikkassen aufrufen. Es gibt nicht gewerkschaftlich organisierte Streikkassen, es gibt, was weiß ich, Initiativgruppen, die kostenlose Mautaktionen machen, das heißt, die zu einer Mautstelle hingehen, die Schranke blockieren, die Autofahrer kostenlos durchwinken, aber sagen, dann gibt uns aber eine Spende im Gegenzug und dann wird das Geld halt gesammelt und dazu benutzt, den Streikenden Geld zu geben. Das heißt, ich habe gerade meine frühen Vorträge korrigiert und gesagt, das war nicht zum ersten Mal, weil 2010 gab es das schon, die Diskussion. Damals allerdings wurde es auch kanalisiert, weil die CFDT hat damals gesagt, zum ersten Mal in unserer Geschichte bezahlen wir unseren Mitgliedern Streikgelder, wie deutsche Gewerkschaften es tun. Nur, da steckte aber eine Überlegung dahinter. Die CFDT wollte gleichzeitig kontrollieren, wann die Leute streiken und nicht. Das heißt, das war eben mit diesem Pferdefuß verbunden. In diesem Jahr, die CFDT hat sowieso nicht mitgestreikt und nicht mitdemonstriert, das heißt, der Pferdefuß ist nicht dabei, aber es gibt jetzt die Überlegung. Wenn ihr wollt, es gibt auch Leute in Deutschland, die solidarisch sind. Gut, die Streiks sind jetzt weitgehend ausgelaufen, aber es sind noch Leute, die auf ihren Verlusten sitzen geblieben sind. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Webseite Le Pot Commun, heißt der gemeinsame Topf, P-O-T, Commun, C-O-M-M-U-N. Das heißt, man kann sich da an solchen Solidaritätssachen beteiligen. Nachdem ich auf Vortrag in Kassel war, am 23. Mai hat die GEW Nordhessen beschlossen, eine Solidaritätssammlung zu machen, da kommt auch demnächst jemand mit, ich glaube, 4.000 oder 5.000 Euro nach Paris und übergibt die bei der CGT. Das heißt, es gibt wohl eine gewisse Bereitschaft. Okay, dann. Die Mobilisierung ist jetzt natürlich längst über ihren Zenit hinweg im Moment, was die aktive Teilnahme an Streiks oder Demonstrationen betrifft. Ich glaube, das ist sogar ein gutes Schlusswort und der Moment, in die aktive Diskussion überzugehen. Ein paar Fragen sind ja schon gestellt worden, aber lass uns das doch jetzt wesentlich interaktiver gestalten.
Sollen wir vorher mal kurz 10 Minuten Pause machen, dass wir wieder rauchen kann, nicht was zu trinken holen. Ich müsste aufs Klo.
Das ist immer ein Anliegen. Das ist immer ein gutes Anliegen. Ja, dann 5 Minuten. Oder 5 Minuten. 5 Minuten vielleicht, damit es nicht verläuft. Ja. Ich hab ein paar. Ich hab's noch versucht. Die Akustik ist nicht toll, das stimmt leider.
Also wollte ich doch mal sagen, das werde ich auch noch in der Diskussion sagen. Das ist schon, die Oberflächenerscheinungen sind sehr unterschiedlich, aber diese Geschichte mit den betrieblichen Abstimmungen, das ist schon die gleiche Sorge wie mit diesem Tarifeinheitsgesetz. Das ist ja auch ein massiver Angriff auf Streikrecht.
Ja, das stimmt.
Das heißt, es droht ja der Gewerkschaftsorganisation die Konfrontation mit der Basis. Mhm. Wir haben ja selber, ich bin Vegetarier, ja, selber haben wir einen Streitpunkt gesagt, Leute, es gibt Metaller, die kapieren gar nicht, dass sie in die Minderheit geraten können. Mhm. Die denken automatisch, so alte Gewerkschaftsfuzisten, ich habe in der Betriebgaberegion in meinem Feld bei Roto, da muss man aufpassen, dass das nicht schneller geht, als man es angeguckt hat.
Dass die Leute dann im Sinn des Arbeitgebers stimmen, oder?
Arbeitgeber kann doch selber organisieren. Das darf er vorher nicht, macht er auch
nicht.
Plötzlich sind sie halt da, dann heißt es ja da, aha, Betriebsgewerkschaft Roto voran.
Ganz genau.
Dann heißt das vor, bitte weisen mal eure Mitgliedschaft. Na? Dann rennen schon die Hälfte von den Metallern raus bei Roto. Wenn sie hören, es geht ja nur um die Zahlen, aber die haben dann Schiss, dass sie vielleicht geoutet werden oder so. Keine Ahnung.
Aber der Arbeitgeber weiß doch sowieso, wer in der Gewerkschaft ist. Die Mitgliedsbeiträge werden ja auch... Bei euch nicht? Werden die Mitgliedsbeiträge nicht vom Arbeitgeber direkt abgeführt?
Nein, nein, es wird nur dann interessant, wenn du als Gewerkschafter...
Das wäre in der Corona-Phase,
dann musst du natürlich deinen Arbeitgeber
fragen,
wer in der Gewerkschaft ist.
Ja, ja.
Und das ist ja so eine Diskussion, die mal hochkam, die ist auch zum Teil bei mir als das gegeben im Betrieb. Aber gut... Okay, die wissen,
wer das persönlich ist.
Ja,
manche Betriebe.
Ja.